Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe ZuschauerInnen, sehr geehrte Sachverständige, sehr geehrte Vertretung der Bundesregierung und des Bundesrats, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zur öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Gesundheit. Diese Sitzung ist wieder eine Mischung aus Präsenzsitzung und Online-Meeting mit unseren Sachverständigen. Sie haben das alle mitbekommen. Die Verschiebung der Anhörung wurde aufgrund einer kurzfristig angekündigten Regierungserklärung durch den Bundeskanzler heute Nachmittag erforderlich. Das hat von Ihnen, auch von uns im Übrigen, etwas Flexibilität erfordert. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie es möglich gemacht haben, zu dieser verschobenen und jetzt etwas späteren Zeit hier als Sachverständige uns mit Ihrer Expertise zu bereichern. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Alle die, die online dabei sind, auch Sie begrüße ich natürlich ganz herzlich, darf ich bitten, einmal Ihr Mikrofon auszustellen und Sie mit, sich mit vollem Namen auch anzumelden, damit wir sehen können, wer auch dabei ist. Ich glaube, das ist für alle jetzt der Fall, Herr Tober, wenn Sie mal gucken. Und bevor wir dann zum weiteren Verfahren kommen, umreiße ich ganz kurz den Inhalt der Anhörung. Sie als Sachverständige und die Abgeordneten haben natürlich den Gesetzentwurf zur Stärkung der öffentlichen Gesundheit auf der Drucksache 2012-790 und die dazugehörige Unterrichtung durch die Bundesregierung auf der Drucksache 2012-790 sowie die Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen auf Ausschussdrucksache 2014-2261 alle sorgfältig gelesen. Weil wir aber übertragen werden und ja nicht alle Zuschauerinnen und Zuschauer diese Möglichkeit vielleicht im Vorhinein hatten, einmal ganz kurz, sehr grob umrissen, worum es inhaltlich bei der heutigen Anhörung geht. Wir beraten den Gesetzentwurf zur Stärkung der öffentlichen Gesundheit. Und die Bundesregierung plant die Gründung eines entsprechenden Bundesinstituts für öffentliche Gesundheit. Und das Institut soll zum 1. Januar 2025 seine Arbeit aufnehmen und als selbstständige Bundesoberbehörde die Aufgaben einerseits der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und einzelne Themen des Robert-Koch-Institutes inkludieren. Und nicht nur während der Corona-Pandemie hat sich ja gezeigt, dass wir neben den für die Gesundheitsversorgung und den Gesundheitsschutz der Bevölkerung nicht nur dringend auf den ambulanten und stationären Sektor angewiesen sind, sondern auch auf den öffentlichen Gesundheitsdienst und auf eine gute Gesundheitskommunikation und auf eine gute Datenlage. Und es hat sich gezeigt, wie relevant der Ansatz ist, den die WHO propagiert, nämlich Gesundheit in allen Politikbereichen mitzudenken. Das nennt man Health in All Policies. Und nach Auffassung der Bundesregierung werden daher gestärkte Strukturen für die öffentliche Gesundheit benötigt, um Prävention, Gesundheitsförderung und Gesundheitsschutz auf bestehende und künftige Herausforderungen besser vorzubereiten. Die ebenfalls in die Anhörung einbezogenen Änderungsanträge, das sind sogenannte fachfremde Änderungsanträge, die nicht dezidiert was mit diesem Gesetzesvorhaben für die öffentliche Gesundheit zu tun haben. Die beschäftigen sich mit den Themen Infektionsschutz, dem Infektionsschutzgesetz sowie mit Regelungen zur elektronischen Patientenakte und sind ebenfalls Bestandteil der heutigen Anhörung. Bevor wir beginnen, noch einige Anmerkungen zum Ablauf dieser Anhörung. Einige von Ihnen als Sachverständige sind ja relativ regelmäßig hier im Ausschuss, andere seltener oder bisher noch gar nicht. Deshalb umreiße ich das einmal kurz und stehen insgesamt 90 Minuten zur Verfügung, beginnend ab dem ersten Frageaufruf. Und diese 90 Minuten, die werden entsprechend der Stärke der Fraktion und einer ausschussinternen Verabredung auf drei Frageblöcke aufgeteilt. Und das heißt, die verschiedenen Fraktionen und Gruppen, die haben unterschiedliche Zeitkontingente zur Verfügung. Wenn Sie sich als Fragende und auch als Sachverständige inhaltlich präzise und ansonsten relativ kurz fassen, sind mehr Fragen möglich. Das ist sozusagen, kann man sich ausrechnen. Die, Sie als Sachverständige sind gebeten, bei Ihrem ersten Aufruf einmal entsprechend der Regelung in Absatz 70, in Paragraph 70 Absatz 6 Satz 3 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages etwaige finanzielle Interessenverknüpfungen in Bezug auf den Beratungsgegenstand offenzulegen. Das heißt zu sagen, ob Sie finanziell mit irgendwelchen Faktoren, die wir hier diskutieren, womöglich einen Vorteil oder auch einen Nachteil verbinden könnten. Die Anhörung, die wird live im Parlamentsfernsehen übertragen und das Wortprotokoll der Anhörung auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht. Da werden auch die schriftlichen Stellungnahmen veröffentlicht, die viele von Ihnen eingereicht haben. Vielen Dank dafür. Die werden nicht nur veröffentlicht, sondern auch von den Abgeordneten sehr sorgfältig gelesen. Auch im Übrigen für den Fall, dass es nur eine oder vielleicht gar keine Frage gibt heute. Das kann auch mal vorkommen. Diese schriftlichen Stellungnahmen, die sind Bestandteil der Beratung. Ich freue mich, dass Gäste auf der Tribüne anwesend sind. Ich möchte Sie darauf hinweisen, Sie dürfen weder Unmut noch Beifallsäußerungen machen, also weder klatschen noch buhen oder solche Dinge tun. Und Sie dürfen auch nicht filmen oder fotografieren, aber Sie dürfen später alles verwenden, was in der Mediathek des Bundestages dann ja, hinterlegt wird. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Falls Ihr Telefon klingelt, das gilt für alle hier im Saal oder blinkt oder was, kostet das 5 € für einen guten Zweck, also lieber auf Stumm stellen. So. Und jetzt fangen wir an. Und die erste Frage stellt die Fraktion der SPD. Und in dem ersten Frageblock hat die SPD 10 Minuten Zeit. Frage, Antwort. Ich rufe Sie als Sachverständige dann immer auf. Frau Behrens, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine erste Frage geht an den Einzelsachverständigen, Herrn Professor Dr. Gehne. Halten Sie den vorgeschlagenen Namen BIPAM für passend? Wie könnte erreicht werden, dass die Bürgerinnen und Bürger die Bedeutung dieses Instituts für sich noch besser erkennen können, auch schon am Namen?
Herr Professor Gehne, bitte schön.
Ja, vielen Dank, Frau Abgeordnete, für die Frage. Die Antwort heißt klar nein. Der Name, den halte nicht nur ich, sondern natürlich auch eine überwältigende Anzahl der Fachöffentlichkeit für ungeeignet und ein kleines Bonmot dazu, er ist auch Etikettenschwindel. Ansgar Gerhardus hatte das neulich vorgetragen. Im Gesetzestext taucht insgesamt 28 Mal der Name Medizin auf, davon 27 Mal im Titel und nur ein einziges Mal im ganzen übrigen Gesetzestext. Das zeigt schon, dass an und für sich das wichtige Institut, also das Richtige an dem Institut, was gegründet wird, nämlich eine Koordination, Bündelung der Prävention zu erreichen, nicht zuvor, dass eine medizinische Frage ist, sondern eine Health and All Policies gesamtgesellschaftliche. Und daher ist der Name Prävention und Aufklärung in der Medizin ungeeignet. Aufklärung ist zudem auch ein eher veralteter Begriff, der ja auch der BZGA schon ein bisschen unangenehm an den Beinen hing. Vielmehr wäre es sinnvoll, in das Institut, Bundesinstitut für öffentliches Gesundheit zu nennen oder möglicherweise auch Bundesinstitut für Gesundheit, Gesundheitsförderung und gerne auch mit einem Namen ergänzt. Ich hatte ja schon in der Anhörung im April dazu Alice Salomon als mögliche Namensgeberin vorgestellt. Vom RKI-Belegschaft kam auch der Vorschlag, Martha Frenkel zu benennen. Das sind, glaube ich, Vorschläge von herausragenden Persönlichkeiten, die das Institut auch mit Würde tragen könnten und die vielleicht auch ein bisschen den zweiten Teil Ihrer Frage mit beantworten, nämlich wie kann so ein Institut auch Akzeptanz bekommen, sicherlich dahingehend, dass es sich auch eben an positiven Leitfiguren orientiert. Danke.
Danke. Dann Frau Baradari, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht ebenfalls an Herrn Professor Gehne. Mit dem Gesetz zur Stärkung der öffentlichen Gesundheit soll ein neues Bundesinstitut geschaffen werden. Wie bewerten Sie dieses Vorhaben grundsätzlich und welche Synergieeffekte können sich durch einen erweiterten Aufgabenbereich des Instituts ergeben?
Herr Professor Gehne, bitte.
Vielen Dank, Frau Abgeordnete, für die Frage. Das Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit, wie es im Koalitionsvertrag 2021 dargestellt wurde, hat in der gesamten Fachöffentlichkeit breite Zustimmung bekommen. Denn tatsächlich ist die Entwicklung der BZGA, die lange Zeit, Stichwort AIDS-Prävention, herausragende Rolle gespielt hat, in den letzten 5 bis 10 Jahren, eigentlich seit dem Ende von der Amtszeit von Elisabeth Pott, ja, bedauerlich, mit von ganz starken Fluktuationen gekennzeichnet und nicht mehr in der Lage gewesen, angemessen Gesundheitsförderung und Prävention voranzutreiben. Insofern ist es ein sehr gutes Vorhaben, das Bundesinstitut für Prävention nachhaltig zu stärken, darauf hinzuweisen. Nun gab es neben der starken Kritik an dem Namen, was wir gerade schon hatten, auch Bedenken von Seiten des Robert-Koch-Instituts mit der Abteilung 2, da bin ich auch Mitglied im Beirat, dass man eben sehr starke Risse da drin befürchtet. Das ist in der Tat ein Problem der organisationellen Umwandlung. Gleichzeitig ist es natürlich aus Sicht der BZGA und eines Bundesinstituts für Prävention eine sehr positive Sache, dass hier quasi das Herzstück des RKIs, quasi die beste Abteilung, die auch am stärksten in der Wirkung war und die natürlich in besonderem Maße über die Gesundheitsberichterstattung präventionsrelevant ist, dass die jetzt dieses neue Bundesinstitut verstärkt. Danke.
Danke schön. Und Herr Heidenblut, gerne.
Vielen Dank. Meine Frage geht an Frau Professor Dr. Betsch. Inwieweit kann das neue Institut dazu beitragen, die Bürgerinnen und Bürger, zum Beispiel in den Bereichen Gesundheitsförderung, Gesundheitsbewusstsein und Gesundheitskompetenz, besser zu erreichen? Und was muss in der Kommunikation getan werden, um insbesondere vulnerable Gruppen zu erreichen?
Frau Professor Betsch, Sie sind online dabei und haben jetzt das Wort, bitte.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Frage. Ich beantworte das aus dem Blickwinkel Gesundheitskommunikation und Gesundheitsverhalten. Sie wissen, Deutschland hat sich einigen internationalen Resolutionen bei der WHO angeschlossen, um Gesundheit für alle, da sprechen Sie die vulnerablen Gruppen schon an, besser zu machen. Und da gerade Stichwort Health and All Policies, Behavior Insights, Tailoring Health Programs, hat Deutschland einigen Nachholbedarf. Da gibt es internationale Standards, die, wenn man sie gut umsetzt, zu besserer Gesundheitsinformation für alle, bedarfsgerechte, evidenzbasierte Gesundheitsförderung und auch die gezielte Unterstützung vulnerabler Gruppen führen kann. Und wie kann das jetzt gelingen mit dieser Aufgabenstruktur des BIPAM? Dort ist geplant, systematisch Bedarfe zu identifizieren auf der Basis von Daten, also im Prinzip nicht nur zu schauen, wie viele bewegen sich zu wenig, sondern auch, warum bewegt sich wer zu wenig und wie können wir die erreichen und was hilft vielleicht auch, diese Barrieren zu reduzieren. Es soll also zielgruppenspezifisch gehandelt werden, was bisher nicht möglich war. Denken wir an so Großflächenplakatierung. Wenn wir aber zielgruppenspezifische Bedarfe kennen, dann können wir die auch besser beantworten. Und dafür muss jemand systematisch zuständig sein und auch die Befugnis dazu haben. Und das war bisher nicht der Fall. Es soll auch evidenzbasiert interveniert werden, also auf der Basis von Daten, verhaltenssozialwissenschaftlichen Daten verstanden werden, wie können Interventionen gestaltet werden, die auch effektiv sind. Das kann Kommunikation sein, das kann aber auch mal eine Veränderung der Verhältnisse sein. Und das ist hier sehr zu begrüßen, dass auch das in dem neuen Institut möglich sein soll, dass es also auch Verhaltensprävention besser miteinander verbunden werden. Das heißt, dass hier das institutionalisiert und systematisiert wird, ist, denke ich, höchste Zeit. Es ist vielleicht kritisch anzumerken, dass die finanzielle Untersetzung von diesen ambitionierten Zielen etwas dünn ist. Denn es braucht ja nicht nur viele Daten, gerade da ist sehr viel Augenmerk drauf gelegt, auch in der Begründung der Finanzierung, dass neue Daten erhoben werden müssen, aber die müssen natürlich auch verlinkt werden und Menschen müssen aus Daten Informationen machen, aus Informationen Kommunikation und Intervention und das muss vor allem auch umgesetzt werden und gerade daran hat es, glaube ich, jetzt gerade in der letzten Zeit auch gehapert. Also ich denke, Investitionen in Prävention lohnt. Und man kann unterm Strich sagen, dass die Ziele und Aufgaben sehr relevant sind, mit den geplanten Tätigkeiten auch erreicht werden können, so dass die Bevölkerung besser informiert ist und in die Lage versetzt wird, sich gut und gesund zu verhalten. Die Frage ist nur, ob das mit dieser Finanzierung tatsächlich stattfinden kann. Vielen Dank.
Danke, Frau Professor Bild. Frau Behrendt.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Dr. Wiggerich vom Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des ÖGD. Dienen die im Gesetzesentwurf genannten Aufgabenfelder dazu, den ÖGD vor Ort wirksam und effektiv in seinen Aufgaben zu unterstützen? Und wie können die Lernerfahrungen aus der vorangegangenen Pandemie im neuen Institut aufgegriffen und zur Krisenvorsorge genutzt werden?
Herr Dr. Wiggerich, Sie sind auch online dabei und haben jetzt das Wort. Bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Abgeordnete, für die Frage. Erlauben Sie mir kurz, bevor ich auf die Frage eingehe, noch zwei Vorbemerkungen. Auch wir würden uns wünschen, dass das BIPAM wieder Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit heißt, weil es zum einen ja, ein gewisses Zeichen der Wertschätzung gegenüber des ÖGDs wäre und nochmal die Systemrelevanz und die Gleichwertigkeit vielleicht auch mit dem ambulanten und stationären Sektor betonen würde. Ferner begrüßen wir natürlich, dass die gesundheitliche Chancengleichheit und die soziale Dimension in den Fokus gerückt wurde. Und bei dem Health in All Policy in Ansatz würden wir dafür werben, dass es nicht nur sektorübergreifend betrachtet wird, sondern auch vielleicht ressortübergreifend, weil wir in vielen Dingen erleben, dass wir bei den ressortübergreifenden Themen dann doch wieder einigen Nachholbedarf haben. Dann zu Ihrer Frage, ob die im Gesetzesentwurf genannten Aufgabenfelder dazu dienen könnten, den ÖGD vor Ort effektiv zu unterstützen. Vielleicht erstmal zum ersten Teil der Frage, der lässt sich mit einem ganz klaren Ja-Aber beantworten, weil die Umsetzung letztendlich entscheidend ist. Also alle genannten Aufgaben, die eher nur exemplarisch bisher im Gesetzentwurf genannt sind, ist ja nicht abschließend, können durchaus hilfreich sein und unterstützen. Ich möchte das vielleicht an den drei Punkten Gesundheitsberichterstattung, Vernetzung und Standards und Förderung der Gesundheitskompetenz einmal verdeutlichen. Bei der Gesundheitsberichterstattung ist es natürlich entscheidend, dass wir Bund, Länder und Kommunen mitdenken. Da muss ein gewisser Datenfluss gewährleistet sein, damit die Gesundheitsämter vor Ort letztendlich auch was davon haben. Also die Kommunikation der Daten letztendlich darf nicht nur in eine Richtung laufen. Das ist das, was wir letztendlich befürchten. Also da wäre eine Datenplattform wünschenswert, wo alle, vor allem auch der ÖGD, letztendlich Zugriff drauf hat und jeder für seine Ebene letztendlich die Daten filtern kann. Bezüglich der Vernetzung und der Standards sicherlich, was die Bedarfe fordern, auch in der Fläche. Hier befürchten wir allerdings, weil es in Anführungszeichen noch freiwillig ist, einen Flickenteppich, das widerspricht.
Herr Dr. Wiggerich, bringen Sie diesen Satz zu Ende und dann kriege ich das Signal, dass es gut angekommen ist, was Sie sagen wollten. Nur den Satz zu Ende bringen.
Genau, also gibt einen Flickenteppich, so dass wir keine gemeinsamen Daten haben. Also da wäre eine Koordination letztendlich vom Bund und den Ländern wünschenswert.
Dankeschön. Und jetzt geht das Fragerecht an die Union. Und der Abgeordnete Föhr hat zunächst das Wort. Bitte
sehr. Ja, vielen herzlichen Dank. Meine Frage geht an die Bundesärztekammer. Wie bewerten Sie mit dem Gesetzentwurf geplanten jährlichen Mehrausgaben für das BIPAM? Sind diese ausreichend oder sind sie überdimensioniert? Und bitte erläutern Sie.
Frau Neumann-Grotzek, Sie sind auch online dabei, bitte sehr.
Ja, vielen Dank für die Frage. Schönen guten Tag auch meinerseits. Mit dem BIPAM werden ja mit dem Gesetzesentwurf vor allem Sachmittel bereitgestellt für das Jahr 25, 15,5 Millionen, 14,5 für das Jahr 26. Was wir sehen an dieser Stelle ist, wir wollen ja, ich glaube, dieses gemeinsame Ziel, den Bereich der Forschung und Förderung der öffentlichen Gesundheit auch und diese Public Health Strukturen, das ist ja eben alles schon genannt worden, ausweiten, Fortschritte erzielen in dem Bereich. Und dafür ist es aus unserer Sicht notwendig, neben den Sachmitteln auch an Personalmittel zu denken, um genau das, was man da erzielen will, umzusetzen. Zusammenlegung der beiden Bereiche, BZGA und eben der Abteilung 2 des RKI, über das wir eben schon gesehen haben, sehen wir das zweite Problem an der Stelle, wo wir es wichtig finden, hier da nochmal nachzubessern, dass wir hier eine künstliche Trennung, die für mich eigentlich nicht passt und für uns als Bundesärztekammer, wenn wir sagen, Health and All Policy und übergreifendes Denken, dass wir dann eine Trennung machen in Krankheiten oder in Prävention von übertragbaren und nicht übertragbaren Krankheiten, sondern im Sinne einer gemeinschaftlichen Betrachtung gehört das für uns zusammen. Und das wäre ein Bereich, der eben auch dazugehört. Und auch dafür benötigt man Personal, um das gemeinsam zu tun.
Danke sehr, Frau Zöllner. Sehr gern.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an den Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte und an den Verband der privaten Krankenversicherung. Ist der Ansatz der freiwilligen Vernetzung von Akteuren der öffentlichen Gesundheit ausreichend, um nationale Gesundheitsziele zu erreichen? Oder bedarf es vielmehr einer stärkeren Möglichkeit, für das BIPAM verpflichtende Kooperationen zu organisieren, um den Health in All Policies Ansatz auch tatsächlich zu leben?
Herr Hilbert, zunächst bitte sehr.
Ja, Frau Abgeordnete, vielen Dank für die Frage. Simon Hilber, Berufsverband der Kinder- und JugendärztInnen, keine finanziellen Interessenskollisionen. Nach unserem Verständnis ist die häufige Nennung der Freiwilligkeit im Gesetzentwurf wohl dadurch begründet, dass die Länder als Träger großer Teile des ÖGD nicht zu allem verpflichtet werden können. Der Gesetzentwurf sieht zwar eine ÖGD-Netzwerkstelle beim BIPAM vor, außerdem sollen evidenzbasierte Handlungsempfehlungen und wirtschaftliche Leitlinien sowie Standard Operating Procedures entwickelt werden. Das ist alles sehr gut und sehr wichtig, aber offenbar unverbindlich. Wir vermuten trotzdem, dass es doch wohl möglich sein müsste, gemeinsame Verantwortungsübernahme auch verbindlicher in konkreten Strukturen zu etablieren. So haben wir ja beim Infektionsschutzgesetz gesetzliche Regelungen zur Vorbeugung von Infektionskrankheiten. Ja,
alles gut. Sprechen Sie weiter. Wir haben uns gerade gewundert, weil hier das Licht so ein bisschen gedimmt wurde. Wir klären das. Sie reden weiter, bitte.
Gut. Wie zum Beispiel werden da im Infektionsschutzgesetz Impfungen, Vorsorgeuntersuchungen und Meldepflichten genauer geregelt? Dann müsste das doch auch bei den nicht infektiösen Volkskrankheiten möglich sein, verpflichtende Standards zu setzen und aufzubauen. Insofern sollte der Zusatz Freiwillige im Paragraph 2 Absatz 2 unserer Ansicht nach entfallen. Weiterhin wäre es hilfreich, wenn die Akteure der öffentlichen Gesundheit, die dort genannt werden, die kooperieren sollen, auch genannt werden. Das sind aber eben neben Bund, Ländern und Kommunen auch Experten aus der Wissenschaft, Zivilgesellschaft und, so würden wir das sehen, last but not least, auch Fachexperten aus der medizinischen Praxis. Wichtig erscheint uns auch die digitale Vernetzung, das dringend angegangen werden muss. Gerade aus der Corona-Zeit haben wir aus kinder- und jugendärztlicher Sicht ein fehlende Strukturen auf Bundesebene, einen fast nicht vorhandenen ÖGD auf Bundesebene und uns ein unzureichendes Meldewesen gesehen. Das führte in den Praxen zu unzumutbarem bürokratischem Aufwand und in den Gesundheitsämtern zu massiver personeller Überlastung. Also wenn Sie es hinbekommen, dass bei der Digitalisierung und Datenerfassung im Bund verbindliche Schnittstellen entstehen, verhindern Sie, dass sich dann auf den unteren Ebenen, die man sich im Klein-Klein verzettelt und am Ende jedes Bundesland seine eigenen Programme programmieren lässt. Optimalerweise wäre es, wenn aus den Arztinformationssystemen direkt die Daten an die Gesundheitsämter gehen, also die personalisierten Daten in dem Fall, und dann die anonymisierten Daten ans Bundesinstitut für Gesundheit oder wie sie es dann auch beziehungsweise RKI geliefert werden.
Danke. Dann danke schön. Soll dieselbe Frage jetzt noch an Frau Dr. Schlieker gestellt werden? Ja, okay, genau, bitte sehr. Ja,
sehr gerne. Genau, zum Thema Freiwilligkeit. Der Bund kann aufgrund der föderalen Zuständigkeiten ja nicht einfach durchregieren. Also das ist klar. Aber wir denken, dass er seine Verantwortung im Mehrebenensystem, also aus Bund, Ländern, Kommunen, Sozialversicherung und Zivilgesellschaft besser wahrnehmen muss. Und wir meinen auch, dass transparente Zuständigkeiten und durchstrukturierte Prozesse zwischen den Beteiligten, also das, was ja auch schon angeklungen ist, dass das dazu beiträgt, wenn es gut funktioniert und wenn es wirklich praktikabel ist, dass man besser zusammenarbeitet. Und das ist ja auch im Interesse der Länder, die haben ja auch genug zu tun. Und ich sage mal, wenn man Wissen besser teilt und Ressourcen bündeln kann, dann werden die da sehr gerne mitmachen. Hinsichtlich des Health and Policy Ansatzes sollte man in drei Schritten oder in mehreren Schritten vorgehen. Erstmal, dass man guckt, was ist heute eigentlich rausgekommen bei der bisherigen Präventionsstrategie, also was nützt und was nützt auch nicht. Eine bessere Zusammenarbeit, vor allen Dingen in Richtung sozusagen, dass man bessere Ressourcenallokationen dahin kriegt, also ineffiziente Parallelstrukturen, dass Programme parallel entwickelt werden und so weiter, dass man das wirklich abstellt und da voneinander profitiert. Mehr Evidenz in der Mittelverwendung, also dass man da wirklich schaut, was kann man evaluieren und dass es da mehr Vorgaben gibt, weniger Wildwuchs. Und zum Thema Health and All Policy, das ist uns auch nochmal ganz, ganz wichtig, dass man ressortübergreifend arbeitet. Also wir denken hier nicht in Medizin und Gesundheit, sondern wir haben Auswirkungen in allen Bereichen, Verkehr, Bau, Umwelt, Klima. Das heißt, man muss wirklich eine Abgrenzung und einen Interessenausgleich hinbekommen. Und das ist aus unserer Sicht ganz, ganz wichtig.
Danke schön. Herr Müller, bitte. So wurde mir das angezeigt, dass Sie was sagen möchten. Dann dürften Sie das jetzt tun.
Das haben dann andere angezeigt, aber ich sage schon was. Ich frage auch was gerne. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Ich hätte eine Frage an die Bundesärztekammer. Und zwar an die Frau Christine Neumann-Krutzek, steht bei mir auf dem. Ja, wunderbar. Wie beurteilen Sie denn die Trennung, die ist ja auch schon angesprochen worden, zwischen den übertragbaren Krankheiten, die beim RKI etabliert bleiben sollen, und den nicht übertragbaren beim BIPAM? Auch vor dem Hintergrund, dass ja in dieser, im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition die Stärkung und die Etablierung des Public Health, der Public Health Strategie mit aufgenommen wurde. Passt das denn alles zusammen, was da so getrennt bleibt?
Frau Neumann-Grutzek, bitte 1,5 Minuten.
Okay, ganz kurz. Ich habe eben beim ersten Mal vergessen zu sagen, dass ich keine die finanziellen Interessen habe. Das wollte ich hier noch der Ordnung halber sagen. Wir halten diese Trennung für nicht sinnvoll, weil auch selbst in dem Gesetzesentwurf steht ja drin, dass die Zuständigkeit für nicht übertragbare Erkrankungen, die mit übertragbaren Krankheiten im Zusammenhang stehen, weiterhin beim RKI bleiben soll. Und das zeigt ja schon das große Problem. Es ist eben nicht ganz einfach zu sagen, das ist übertragbar, das ist nicht. Wir haben die Zusammenhänge in verschiedenen Bereichen. Ich mag an HPV erinnern. Und insofern denke ich, dieser ganz einfache Trennung ist eben nicht sinnvoll, sondern es scheint uns deutlich sinnvoller, das alles gesamt zu denken. Was das entspricht ja auch Health and All Policies. Und wir sehen doch, dass es da Abstimmungsprobleme und Risiken geben kann, einfach durch diese aus unserer Sicht künstliche Trennung zwischen diesen Bereichen, weil so einfach ist es leider in der Medizin dann nicht. Ich hoffe, ich habe Antworten.
Ja, wunderbar. Soll ich die letzte halbe Minute in die nächste Runde nehmen, dass man sagt, sparen, das können wir auch. Dann Tino Sorge, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, auch für die Flexibilität. Meine Frage richtet sich an den Einzelsachverständigen, Herrn Professor Gehne. Mich würde interessieren, sehen Sie Risiken in der Umstrukturierung der BZGA zum Bundesinstitut BIPAM, insbesondere hinsichtlich der bestehenden Kompetenzen?
Herr Professor Gehne, bitte.
Also aus der Perspektive der BZGA ist der jetzige Aufwuchs, der dort erfolgt, eine große Erfolgsgeschichte. Insofern eben weitere Kompetenzen dazukommen, die natürlich die Kernkompetenzen der BZGA auf eine für die BZGA oder BIPAM oder Bundesinstitut bereichernde Art und Weise vergrößern. Insofern, dass bei der AIDS-Prävention beispielsweise hat die BZGA ja in den 80er, 90er, 0er Jahren ganz hervorragende Arbeit geleistet und es geschafft, dass eben tatsächlich Präventionsstrategien entwickelt worden sind, die nah an den Menschen gewesen sind, also die ihn unmittelbar genutzt haben und die auch die Adressatengruppe erreicht haben. Jetzt noch verknüpft damit, dass die unmittelbaren Daten, insbesondere der nicht übertragbaren Krankheiten, also die präventionsrelevanten Daten des RKIs erhalten, ist es eine sehr gute Konstellation auf der Fläche. Wobei man natürlich genau aufpassen muss, dass die Gesundheitsberichterstattung und die Gesundheitskommunikation zwei verschiedene Bereiche sind, die nicht gesteuert werden dürfen. Also die wissenschaftliche Unabhängigkeit ist nicht nur von der wissenschaftlichen Bereich der Forschungs-, der Gesundheitsberichterstattung, sondern auch von dem Bereich der Kommunikation. Enorm wichtig. Und das darf sozusagen nicht als Indienstnahme gesehen werden, so wie das zuletzt bei der Pandemie für die BZGA mit einem vermeintlichen Maulkorb in Frage stand.
Dankeschön. Die Minute ziehen wir dann bei der nächsten Runde ab. Und jetzt geht das Fragerecht an Bündnis 90 Die Grünen. Und das ist Dr. Dahmen, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde gerne die Einzelsachverständige Frau Professor Thürmann fragen wollen. Frau Professor Thürmann, Sie sind Mitglied des Expertenrats Resilienz und Gesundheit beim Kanzleramt und waren langjährig Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen und in dieser Rolle bis im letzten Jahr maßgeblich daran beteiligt, ein Gutachten mit dem Titel Resilienz im Gesundheitswesen zu erarbeiten und zu erstellen. In diesem Gutachten haben Sie auch Vorschläge für die Zielsetzung und Ausgestaltung eines Bundesinstituts für öffentliche Gesundheit gemacht. Und eine der Empfehlungen ist, dass es bei der Ausgestaltung dieses Institutes nicht nur darum gehen darf, eine individualmedizinische Perspektive einerseits oder punktuell eine Perspektive öffentlicher Gesundheit einzunehmen, sondern dass es darum geht, eine breite Public Health Perspektive einzunehmen. Würden Sie daher empfehlen, in dem zukünftigen Institut einen Public Health Plan zu erarbeiten und kontinuierlich weiterzuentwickeln? Und welche Aspekte sollten dabei auch nationale Gesundheitsziele spielen?
Frau Professor Thürmann, Sie sind auch online dabei und haben jetzt das Wort, bitte. Wir müssen mal kurz die Zeit anhalten, weil wir sie jetzt noch nicht haben. Frau Professor Thürmann?
Ja, jetzt muss es klappen, oder?
Da. Wunderbar, ja. Dann geht jetzt die Zeit weiter. Bitte, Sie haben das Wort.
Dankeschön. Vielen Dank für diese Frage. Ich möchte gleich vorneweg erklären, dass ich Vizepräsidentin für Forschung an der Universität Wittenherdecke bin und diesbezüglich keine Interessenskonflikte bestehen. Ja, ganz kurz könnte ich das mit einem unbedingten Ja beantworten. Wir haben tatsächlich in Deutschland im Gegensatz zu vielen anderen Ländern eben keinen breiten Public Health Ansatz, der in dem zum Beispiel übergreifend Konzepte für Prävention, aber zum Beispiel auch Handlungen in Pandemien vorgedacht werden und beispielsweise auch Ziele erarbeitet werden, die bis in sozusagen das letzte Glied auch umgesetzt werden können. Wir wissen ja, dass gerade an der Umsetzungsstelle die Aufgabe des öffentlichen Gesundheitsdienstes in den jeweiligen Ländergesetzen geregelt sind. Und hier kann und sollte und muss ein solches Institut eine Sektor- und auch ressortübergreifende Koordination übernehmen. Das können wir nicht auf kommunaler Ebene liegen lassen. Um das auch noch mal etwas international zu beleuchten. Dort kennt man in vielen Ländern, Niederlande, Österreich, UK, Frankreich, aber auch in den USA eben tatsächlich richtige Public Health Pläne. Die werden beispielsweise in den USA über die Center for Disease Control and Prevention erarbeitet und datengeschützt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und datengeschützt, das ist ja auch für das BIPAM vorgesehen, gemonitort. Und hier werden die Zusammenhänge eben zwischen ökonomischen, umweltbezogenen Faktoren und natürlich sozialen und dem Gesundheitszustand der Bevölkerung gemonitort und darauf hingehend halt eben auch Ziele erarbeitet. Und das ist ja genau eine Funktion, die wir brauchen, eben nicht nur auf einzelner Ebene mit kleinen Regelungen Einzelziele zu erreichen. Wir haben uns das im Sachverständigenrat Gutachten auch bis dahin aufgedröselt, dass man wie in manchen Ländern, Schweden, Italien, auch Gesundheitsziele auf Regionen herunterbrechen kann und zum Beispiel vergleichen kann, warum funktioniert etwas in der einen Gegend und nicht in der anderen, wo sind die Unterschiede. Und da sind natürlich nationale Gesundheitsziele eine sehr gute Idee, aber die bisher eben nicht in einem ganzen strategischen Paket eingepackt waren und eben halt nicht eben bis zur Messung von Outcomes konsequent verfolgt wurden. Das heißt,
Frau Professor Thürmann, kriege das Signal, dass die Frage gut beantwortet ist. Herzlichen Dank. Dr. Dahmen, bitte.
Ja, ich würde, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde gerne noch mal Frau Professor Thürmann nachfragen wollen. Sie haben in dem Gutachten auch empfohlen, dass die Betreuung des Nationalen Gesundheitsportals durch das Bundesinstitut mit übernommen werden sollte, um das als Teil der Kommunikation zu stärken. Können Sie kurz erläutern, warum?
Frau Professor Thürmann, dann fahren Sie gern fort, bitte.
Ja, vielen Dank. Der Punkt ist einfach, wir haben das auch in der Pandemie gesehen, Daten müssen nicht nur für die Wissenschaft und Politik dargestellt und aufbereitet werden, sondern auch für eine breite Öffentlichkeit. Und wir haben ja auch beispielsweise in der Pandemie gesehen, dass das nationale Gesundheitsportal doch dann auch immer mehr Bedeutung gewonnen hat. Und was liegt näher als sozusagen, wenn ich die Quelle der Daten habe und auch die ganze Expertise, dass diese Daten sowohl für Politik, Wissenschaft als eben auch die Bevölkerung zur Verfügung stehen sollten. Und das kann natürlich am besten auch über das Nationale Gesundheitsportal stattfinden.
Vielen Dank. Und es geht weiter mit Dr. Damm, einer Frage.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde weiter die Einzelsachverständige, Frau Professor Thürmann, fragen wollen, inwieweit halten Sie es für sinnvoll, auch Aspekte der Notfallversorgung, aber auch dem Erkennen lebensbedrohlicher Krankheiten wie Sepsis etc. zum Teil eben solcher Prävention, Aufklärungs- und Kommunikationsarbeit eines solchen Instituts zu machen?
Frau Professor Thürmann, bitte.
Ja, vielen Dank. Wir haben ja gerade in den letzten Jahren gesehen, dass nicht nur Pandemien, sondern auch andere Krisen, Massenanfälle von Verletzten oder Flutkatastrophen immer näher an unsere Bevölkerung herankommen. Und wir haben hier zwei Dinge, nämlich einmal, dass die Gesundheitskompetenz im Notfall häufig fehlte, aber auch die Kompetenz, was Logistik anbetrifft, zum Beispiel an wen wende ich mich oder wie, nicht nur wie mache ich eine Wiederbelebung, sondern wen rufe ich jetzt an, wen soll ich in der Nachbarschaft auch noch helfen. Und hier brauchen wir einfach eine ganz breite Kommunikation, verständlich für alle, wie in welchen Situationen Wege beschritten werden können, um aus Notlagen auch wieder herauszukommen.
Vielen Dank. Dr. Dahm nochmal.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde weiter gerne den Einzelsachverständigen Professor Gehne fragen wollen. Frau Professor Thürmann hatte sich ja gerade schon dafür ausgesprochen, dass es einen Public Health Plan und nationale Gesundheitsziele bräuchte, um da zielgerichteter populationsbezogen vorzugehen. Was halten Sie davon?
Herr Professor Gehne, eine Minute haben Sie noch. Bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Dieser nationale Public Health Plan ist auf der Agenda des Zukunftsforums Public Health seit ihrer Gründung 2016, im Übrigen auch initiiert durch die RKI Abteilung 2. Dort wurde schon 2020 eine Roadmap für eine Public Health Strategie für Deutschland entwickelt. Sehr stark anschlussfähig. Wichtig auch, dass es eben eine Strategie ist, die sich dann wirklich breit beteiligt, die auch Bürgerforen mit einschließt, Partizipationsprozesse. Und sowas ist im Moment dringend notwendig.
So, jetzt haben wir sogar noch 30 Sekunden. Nehmen wir in die nächste Runde.
Nee, ich würde noch kurz fragen wollen, nochmal, Professor Gehne, würden Sie auch vorschlagen, das zur Aufgabenbeschreibung ins Gesetz mit aufzunehmen?
Bitte, ja, das Herr Professor Gehne, bitte. Danke. Das habe ich auch explizit in Formulierungsvorschläge mit aufgenommen, dies zum Aufgabenpaket zu machen, auch mit konkreten Vorstellungen der Ausgestaltung. Die bisher hat das Zukunftsforum Public Health für den Roadmap bereits einen Sitz in der Geschäftsstelle des RKIs mit 2,5 Stellen. Das sollte ausgebaut werden mit 3 festen Stellen und längerfristig sogar mit 15 wissenschaftlichen Mitarbeitsstellen, um tatsächlich die Public Health Strategie an den 12 FOs zu hinterlegen.
Dankeschön. Jetzt geht, wer war das? Das kostet 5 €. Ich sag mal, ich habe heute Morgen im Ausschuss auch 5 € bezahlt. So ist das. Es ist alles für einen guten Zweck. Da kommt Herr Toba gleich und sammelt die ein. Und jetzt geht das Fragerecht an Frau Lüttke für die FDP. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine erste Frage richtet sich an Dr. Koch vom IQWiG. Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf wollen wir ja eine bessere Vernetzung verschiedener Akteure im Bereich des ÖGD erreichen. Da wird jetzt im Entwurf ausdrücklich auf die Freiwilligkeit hingewiesen. Würden Sie denn eine möglichst hohe Verbindlichkeit für die entsprechenden Akteure befürworten?
Herr Dr. Koch, bitte sehr.
Vielen Dank für die Frage. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer die Position eben schon formuliert hat. Wir würden uns aber dem anschließen, dass das verbindlicher geregelt werden sollte. Freiwilligkeit kann an der Stelle, glaube ich, nur an Grenzen stoßen, wo diejenigen, die Akteure sein könnten, und das könnten auch zum Beispiel wir als EQUIC sein, auf ihrer bestehenden Rolle an Grenzen stoßen müssen, was die Beteiligungsmöglichkeiten angeht. Und diese Grenzen müssen eröffnet werden für die, die sich beteiligen wollen. Und das sollte geregelt sein, um denen, die sich wirklich beteiligen wollen, auch die Möglichkeiten zu schaffen.
Danke schön, Frau Lüttke. Fahren Sie fort.
Ja, vielen Dank. Ich habe noch eine weitere Frage direkt an Sie. Uns als Freien Demokraten ist natürlich auch wichtig, dass die wissenschaftliche Arbeit des neuen Bundesinstituts, mit welchem Namen dann auch immer, geklärt ist und dass eben diese Arbeit auch vor allem nach den Kriterien der guten wissenschaftlichen Praxis erfolgen kann. Sind Sie der Auffassung, dass wir hier noch Klarstellungen im Gesetzestext vornehmen müssten, oder ist das, wie es geregelt ist, so ausreichend?
Herr Dr. Koch, bitte.
Nach unserer Einschätzung wird auch die Glaubwürdigkeit und die Rolle des Instituts davon abhängen, dass es wissenschaftlich arbeiten kann, also an der Stelle fachlich unabhängig ist. Und das auch verankert ist. Da gibt es auch in einigen anderen Stellungnahmen gibt es da Hinweise zu, wie man das regeln könnte. Das unterstützen wir ausdrücklich. Wir selbst sind eine Institution, die neben der üblichen, ich sag mal, Rechts- und Haushaltsaufsicht aber eine fachliche Unabhängigkeit hat und, glaube ich, durch Elemente, die erstens Transparenz in den Methoden, Einbindung von Stakeholdern und natürlich auch eine gewisse Pflicht zur Rechenschaft gegenüber der Öffentlichkeit durchaus zeigt, dass es wertvoll ist, wissenschaftliche Unabhängigkeit zu erhalten und auch zu sichern. Und das betrifft nicht nur die wissenschaftliche Arbeit im Kern des Instituts, sondern auch gerade die Kommunikation zu Gesundheitsthemen, weil ich glaube, dass die Glaubwürdigkeit einer Institution sehr davon abhängt, dass sie auf wissenschaftlicher Basis kommuniziert und weniger unter politischem Einfluss steht.
Danke schön. Frau Lüttke, bitte.
Ja, vielen Dank. Meine nächste Frage, die richtet sich zum einen an die Bundesvereinigung der Deutschen Apothekerverbände und dann aber auch an den VFA, den Verband der forschenden Arzneimittelunternehmen. Wir haben ja in den fachfremden Änderungsanträgen eine Lösung, schlagen wir ja vor, dass die Impfungen durch Apotheken ausgeweitet werden, vor allem wenn es um die Impfungen ab 18 Jahren geht und um die Totimpfstoffimpfungen. Welche Effekte erhoffen Sie sich hier auf die Impfquoten?
Herr Dr. Schmitz, Sie sind online dabei und haben jetzt das Wort.
Ja, Sebastian Schmitz für die ABDA, Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. Keine finanziellen Interessenkonflikte. Ja, wir begrüßen diese Regelung. Wir haben ja Erfahrungen mit den Grippeschutzimpfungen und vorher auch mit den Corona-Impfungen, die sehr gut angenommen werden in der Bevölkerung. Wir gehen auch davon aus, dass das genauso gilt für die Impfungen mit Totimpfstoffen. Wir haben mit den Apotheken einen niedrigschwelligen Zugang zu diesen Impfungen. Und die Erfahrungsberichte, die wir hören, gehen auch dahin, dass diese Impfungen, die in Apotheken stattfinden, nicht ersetzend zu den ärztlichen Impfungen stattfinden, sondern in weiten Teilen einfach ergänzend, also als weitere Zugangsmöglichkeit, sodass sich insgesamt die Impfquote aus unserer Sicht auf diesem Wege erhöht und deshalb diese Erweiterung des Impfangebotes in den Apotheken positiv zu bewerten ist.
Dankeschön. Und dann war noch angesprochen Dr. Prietzel.
Der sitzt hier. Tut mir leid, dass ich Ihnen jetzt den Rücken zudrehen muss.
So ist das in diesem Ausschuss, aber es ist ganz schön mit dem Rund eigentlich. Sprechen Sie einfach nach vorne, bitte.
Prietzel, mein Name, VFA, keine finanziellen Interessenkonflikte. Ich kann mich den Ausführungen von Herrn Schmitz nur anschließen. Wir erwarten auch von dieser Regelung eine Erhöhung der Impfquoten. Das kann man auch mit relativ fester Stimme sagen. Wenn wir in andere Länder schauen, wo auch das Apothekenimpfen ausgeweitet wurde oder ermöglicht wurde, sieht man denselben Effekt. Gutes Beispiel dafür ist Irland. Da kann man sehen, dass sowohl in den Praxen als auch in den Apotheken die Impfquoten dann eben hochgehen in so einer Situation. Von daher ist genauso ein niedrigschwelliges Angebot das, was es jetzt braucht. Und wenn das jetzt verzahnt wird mit weiteren Maßnahmen rund um die Impfprävention und die Ausweitung von Impfangeboten, dann ist das auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Maßnahme, die jetzt in diesem Gesetz glücklicherweise schnell dem legislativen Verfahren zugeführt wird.
Dankeschön. Die 20 Sekunden geben wir in die nächste Runde. Okay, dann geht das Fragerecht jetzt an die AfD und Herr Dietz hat das Wort.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht auch an Herrn Dr. Sven Fritzell vom Verband Forschender Arzneimittelhersteller. Eine wesentliche Aufgabe des neuen Bundesinstituts soll es unter anderem sein, den Zugang zu datenhaltenden Stellen des Bundes, der Länder und der Kommunen zu schaffen, Daten zu ergänzen, zu standardisieren, zu digitalisieren, interoperabel zu verknüpfen, bereitzustellen und so aufzubereiten, dass sie für zielgruppenspezifische gesundheitliche Maßnahmen genutzt werden können. Diese Aufgaben sollen laut Bundesregierung von sachbezogenen Forschungsprojekten begleitet werden, die eng mit der nationalen, europäischen und internationalen Forschungslandschaft verknüpft werden. Inwiefern werden künftig Mitgliedsunternehmen des VfA von den Erkenntnissen des neuen Instituts profitieren bzw. an den geplanten Forschungsprojekten beteiligt sein? Mit welchen dieser Unternehmen sind bereits Gespräche mit der Bundesregierung bzw. mit Vertretern des Bundesgesundheitsministeriums geführt worden? Und inwiefern waren der VfA bzw. einzelne Mitgliedsunternehmen des VfA in die Konzeption des neuen Instituts eingebunden?
Herr Dr. Pritzel, wenn Sie darauf antworten können, bitte schön.
Ich werde mich bemühen. Also den letzten Punkt kann ich weitestgehend ausschließen. Also wir wurden nicht aktiv in die Entwicklung des Gesetzesentwurfs eingebunden, jenseits dessen, was wir hier alle machen, nämlich Stellungnahmen einzureichen, dem als der Referentenentwurf vorlag. Dass Ihre andere Frage, die ging in die Richtung, wie wir Daten nutzen könnten für die Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln, das hängt ganz von der Datenqualität ab, die am Ende dort vorliegt und welche Arten von Daten das dann eben sind. Perspektivisch ist natürlich, wenn wir jetzt an die Gesetzgebung der Vergangenheit denken, an das Gesundheitsdatennutzungsgesetz zum Beispiel, sind da Möglichkeiten geschaffen worden, wenn jetzt diese Daten, deswegen sage ich, wenn ich die Frage hier beantworten kann überhaupt, wenn diese Daten jetzt im Forschungsdatenzentrum zusammenlaufen, die jetzt hier auch erhoben werden, dann kann das einen Mehrwert bringen, aber ich kann das per se nicht beantworten. Hier eine zweite Frage habe ich, ist mir leider entfallen.
Mit welchen Unternehmen sind dazu bereits Gespräche mit der Bundesregierung bzw. mit Vertretern des Bundesgesundheitsministeriums geführt worden?
Ich kann. Genau, das wäre nicht mein Punkt gewesen. Ich bin nicht informiert über alle Aktivitäten unserer Mitgliedsunternehmen. Dementsprechend kann ich dazu auch wenig sagen. Wir VfA-seitig haben das, was wir eingebracht haben, im Rahmen anderer Gesetzgebung, die erwähnten Digitalgesetzgebung habe ich eben erwähnt, dort eben eingebracht. Aber wie gesagt, ich kann nicht hier für die Gesamtheit unserer Mitgliedsunternehmen sprechen an der Stelle.
Dankeschön. Herr Dietz, eine weitere Frage?
Mikrofon anmachen.
Herr Dietz, Sie haben gar nicht das Mikro an, kriege ich gerade als Signal. Dann können, sind Sie online und fürs Protokoll nicht hörbar, bitte.
Ja, also meine nächste Frage geht an Dr. Ingrid Mühlhauser vom Netzwerk Evidenzbasierte Medizin. Und zwar ein Themenschwerpunkt des neuen Instituts wird laut Erkenntnis und Gesetzentwurf die Gewinnung wichtiger Erkenntnisse durch die Analyse einer Vielzahl von Faktoren zu komplexen Prozessen mithilfe neuester Methoden aus den Bereichen künstlicher Intelligenz, digitaler Epidemiologie, Citizen Science und Modellierung sein. Was halten Sie von diesem Plan? Sind die Mehrausgaben für das Institut von rund 30 Millionen Euro allein im ersten Jahr und weitere jährliche Sachausgaben in Höhe von 14,5 Millionen Euro sinnvoll? Und stimmt das EBM-Netzwerk der Aussage zu, dass bestimmte Arten von wichtigen Erkenntnissen nur mit Hilfe des von der Bundesregierung geplanten Instituts gewonnen werden können? Wenn ja, um welche Art von Erkenntnissen handelt es sich dabei und inwiefern ist nachgewiesen, dass diese Erkenntnisse die öffentliche Gesundheit verbessern werden?
Danke. Frau Dr. Mühlhauser, Sie haben dafür jetzt eine Minute Zeit. Bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich habe keine finanziellen Interessenkonflikte. Die Fragen, die Sie jetzt an mich gerichtet haben, sind ja sehr breit. Da kann ich jetzt nicht auf alles eingehen. Aber insgesamt muss man sagen, also was Sie jetzt zu den Analysemethoden gefragt haben, es ist wichtig, dass ein solches Institut sich tatsächlich nach den nach dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen Methodik orientiert und berücksichtigt, um den möglichen Nutzen und die unerwünschten Effekte und die Unsicherheiten von verschiedenen Präventionsmaßnahmen wissenschaftsbasiert tatsächlich zu erarbeiten. Und diese Daten müssen dann auch entsprechend verständlich für die breite Nutzbarkeit bereitgestellt werden und veröffentlicht werden. Erstmal soweit zu dieser Teilfrage. Mehr kann ich jetzt nicht machen in dieser Zeit.
Gut, danke schön. Dann die 5 Sekunden schlagen wir nachher zu. Jetzt geht das Fragerecht an die Gruppe Die Linke. Kollegin Vogler, bitteschön.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Fragen gehen ans EBM-Netzwerk, Professor Ingrid Mühlhauser. Ein wichtiger Kritikpunkt während der Corona-Pandemie war ja die desaströse und unprofessionelle Risikokommunikation. Inwiefern ist jetzt bei dem neuen BIPAM eine gute und evidenzbasierte Kommunikation sozusagen by design gesichert?
Frau Dr. Mühlhauser, dann haben Sie wieder das Wort. Bitte schön.
Dankeschön. Gesichert ist das in keiner Weise. Vor allem, weil die Informationsmaterialien zur Aufklärung der Bevölkerung unter der Fachaufsicht des BMG stehen. Es ist nicht gewährleistet, dass die Aufklärung der Bevölkerung evidenzbasiert und wissenschaftlich unabhängig erfolgt. Für medizinische Präventionsmaßnahmen ist eine evidenzbasierte Risikokommunikation unerlässlich. Im Gesetz ist das nicht explizit vorgesehen.
Danke schön, Frau Vogler. Bitte.
Vielen Dank. Die nächste Frage auch an Professor Mühlhauser. Während und nach der Corona-Pandemie wurde einerseits die Unabhängigkeit des RKI in Frage gestellt und andererseits eine Diktatur der Wissenschaft in den Raum gestellt. Bitte stellen Sie uns Ihre Vorstellungen zur Unabhängigkeit des neuen Instituts vor und wie bewerten Sie den Gesetzentwurf diesbezüglich, obwohl Sie das ja schon teilweise beantwortet haben?
Frau Dr. Mühlhauser, dann fahren Sie fort.
Danke. Es muss eine klare Trennung geben zwischen der Präsentation der wissenschaftlichen Evidenz und den politischen Entscheidungen. Forschung und Kommunikation von wissenschaftlichen Daten müssen unabhängig von politischer Einflussnahme bleiben. Das ist unter einer Fachaufsicht des BMG nicht gewährleistet. Cochrane und das IQWiG zeigen, wie es funktionieren kann. Sie arbeiten methodenbasiert, transparent und wissenschaftlich unabhängig.
Danke. Vielen Dank, Frau Professor Mühlhauser. Meine nächste Frage geht an den Paritätischen und die lautet: Wie unterscheiden sich denn die Public Health Strategien zur Bekämpfung von übertragbaren und nicht übertragbaren Erkrankungen? Und wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund die getrennte Zuständigkeit von BIPAM und RKI?
Herr Professor Rosenbruck, das geht an Sie. Sie haben jetzt noch 50 Sekunden. Bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich habe keine Interessenkonflikte. Die sozialen Determinanten, die das Auftreten, also Prävalenz und Inzidenz von übertragbaren und nicht übertragbaren Erkrankungen bedingen, überschneiden sich sehr, sehr stark, sind in weiten Feldern identisch und auch die Interventionsmethoden, die man anwenden muss, um auf Bevölkerungsebene Prävention und Gesundheitsförderung zu betreiben, also Inzidenz und Prävalenz zu senken, überschneiden sich auch sehr weitgehend. Deswegen ist bei einer Trennung, institutionellen Trennung der Datenerhebung und Datenverwendung zwischen übertragbaren und nicht übertragbaren Erkrankungen eigentlich nichts anderes zu erwarten als beständige Abgrenzungsprobleme, Doppelarbeit, Doppelstrukturen und verminderte Effektivität und damit auch ein schlechter Umgang mit den eingesetzten Steuergeldern.
Danke schön, Herr Professor Rosenbruck. Und mir ist schon aufgefallen, dass Frau Vogler immer Frau Professor Mühlhauser gesagt hat. Das habe ich hier nicht notiert. Wenn das so ist, korrigieren wir das im Protokoll, dass da das auf jeden Fall korrekt ist. Und die Gruppe BSW ist nicht anwesend, kann von daher nicht fragen. Und deshalb geht jetzt das Fragerecht direkt wieder an die SPD. Frau Baradari, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an Herrn Professor Gene. Herr Professor Gene, meine Fraktion setzt sich anhaltend für eine strukturierte Evaluation der Covid-Pandemie ein. Halten Sie es für denkbar, dass das BIPAM, Bundesinstitut, hierfür einen guten Beitrag leisten kann? Und was müsste dazu gegebenenfalls geregelt und welche Akteure müssten dafür einbezogen werden?
Herr Professor Gene, bitteschön.
Ja, vielen Dank für die Frage.
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Bundesinstitut gut geeignet ist dafür, hier federführend tätig zu sein in dieser Frage. Und um das entsprechend unabhängig abzusichern, wäre es meiner Meinung nach sehr vorteilhaft, wenn es auch im Gesetz geregelt würde, dass es einen Beirat für das BIPAM eingerichtet würde. Und so ein Beirat denke ich durchaus nicht als einen rein wissenschaftlichen Beirat, sondern der könnte idealerweise eigentlich den Dreiklang einerseits von Politik und Gestaltung auf der einen Seite, auf der anderen Seite von Praxis der öffentlichen Gesundheit und an der dritten Seite von der Public Health Wissenschaft dort vereinen in dem Beirat. Und ein solcher Art gestalteter Beirat könnte zum Beispiel auch, ähnlich wie wir das ja in dem UPD-Beirat hier auch diskutiert und geregelt haben, auch zum Beispiel Abgeordnete des Bundestages mit einbeziehen, um den ganzen Prozess eben auch stärker transparent zu machen, auch in die Politik hineinzutragen, nicht rein korporatistisch auszuhandeln und die einzelnen Ministerien mit einbeziehen, die Sozialversicherungsträger aus der Nationalen Präventionskonferenz, aber auch die Selbsthilfe, die Patientenverbände. Und in einer solchen Struktur ist, glaube ich, das grundsätzlich auch geeignet, die Corona-Pandemie aufzuarbeiten.
Dankeschön. Herr Heidenblut, bitte sehr.
Vielen Dank. Meine Frage geht an die ABDA. Es wurde vorhin ja schon nach dem erweiterten Einsatz der Apotheken im Präventionsbereich gefragt. Durch ein BGH-Urteil sind Skonti beim Einkauf von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln weggefallen. Welche Folgen hat das für die Apotheke vor Ort und wie dringlich ist aus Ihrer Sicht der Regelungsbedarf für eine Korrektur der Rechtslage bei der Gewährung von Skonti?
Herr Dr. Schmitz, bitte sehr.
Ja, die Apotheken befinden sich ja, wie wir Ihnen schon auch vorgetragen haben, in einer sehr schwierigen wirtschaftlichen Situation. Die Erträge sinken, die Kosten steigen stark, die Honorare sind nicht angepasst worden. Das war die Ausgangslage, in der sich die Apotheken befinden. Dann hatte jetzt im Februar der BGH die von Ihnen gerade erwähnte Entscheidung getroffen zu den Skonti, die jetzt nochmal dazu führen, dass die Erträge der Apotheken stark gemindert werden, weil die Skonti-Erträge wegfallen. Das sind Beträge im unteren fünfstelligen Bereich, die unmittelbar auf den Gewinn durchschlagen. Deswegen ist hier aus unserer Sicht in der Tat Eile geboten, wenigstens diese Einbuße an dieser Stelle schnellstmöglich zu beseitigen und dafür dann eine Regelung zu finden, die Skonti wieder ausdrücklich gestattet. Es gibt ja einen ersten Ansatz in dem Apothekenreformgesetz, der aber aus unserer Sicht zwar in die richtige Richtung geht, aber noch anders formuliert werden müsste. Aber der Handlungsbedarf ist hier sehr groß und dringend.
Dankeschön. Frau Behrens.
Vielen Dank. Meine Frage geht an die Deutsche Krebsgesellschaft. Wie bewerten Sie die Einbettung des Zentrums für Krebsregisterdaten in das neu zu gründende Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin?
Herr Hartlaub, bitte sehr.
Ja, vielen Dank für die Frage. Keine finanziellen Interessenskonflikte. Zunächst einmal ist der Übergang des ZFKD, der entspricht durchaus der Regelungslogik dieses Gesetzes, aber er zeigt gleichzeitig auch seine Grenzen auf. Die Bundesärztekammer hat ja schon HPV angesprochen. Das ist ja zunächst mal sexuell übertragbar, kann dann aber verschiedene Krebsentitäten auslösen. Damit müsste es eigentlich im RKI verbleiben. Sinnvollerweise müsste es aber mit dem ZFKD ans BIPAM übergehen. Also da zeigt sich einfach ein Konstruktionsfehler im Gesetz, den man beheben sollte. Zum anderen sollte man sich auch keine Illusionen machen, dass rein mit dem Übergang des ZFKD die Krebsprävention schon gestärkt wird, sondern es ist wichtig, dass sowohl das Gesundheitsmonitoring und die Gesundheitsberichterstattung, für die das ZFKD ja mit zuständig ist, als auch die Krebsprävention ausreichend mit Ressourcen versehen werden und dass vor allen Dingen im Bereich Prävention auch mit bereits etablierten Anbietern zusammengearbeitet werden kann, beziehungsweise dass bereits etablierte Anbieter auch gefördert werden können. Und zu guter Letzt wäre das auch eine gute Gelegenheit, das ZFKD noch mal nachhaltig zu stärken, indem man auch Daten zum Krebs-Screening ins Register mit aufnimmt, damit man hier auch gut evaluieren kann, inwieweit sich das Screening denn in der Prävalenz verschiedener Tumorentitäten niederschlägt, beziehungsweise wie es die Outcomes und Überlebenschancen verbessert.
Dankeschön. Frau Baradari, gerne.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an den Berufsverband der Kinder- und Jugendärztinnen, an Herrn Hilbert. Herr Hilbert, wie könnten aus Ihrer Sicht die Belange von Kindern und Jugendlichen mit der Errichtung des neuen Instituts gestärkt werden? Sehen Sie Ergänzungsbedarf?
Herr Hilbert, bitteschön.
Vielen Dank für die Frage. Wie gerade eben schon angeklungen ist, ist es aus unserer Sicht nicht damit getan, dass man eine Neuorganisation von Aufgaben oder eine neue Institution schafft, sondern wir brauchen weitere Maßnahmen, um die Prävention zu stärken. Das Mindeste, was man sich wünschen würde, ist, dass zum Beispiel der Pakt für den ÖGD, der sehr erfolgreich war, der zu einem Personalaufwuchs geführt hat und auch, wo auch Investitionen in die Digitalisierung erfolgt sind, dass der fortgesetzt und verstetigt wird. Wir würden uns außerdem wünschen, dass die Aufgaben, die das BIPAM, nennen wir es mal, haben soll, dass die noch ausgeweitet und konkretisiert werden. Zum Beispiel würden wir uns wünschen, dass die Verhältnisprävention explizit auch genannt wird und dort Ansätze entwickelt werden können und die Beratung der Bundesregierung bzw. des Parlaments in den Aufgabenkatalog des Bundesinstituts übernommen werden. Wenn wir Health and All Policies Ansatz ernst nehmen und als die Gesundheitsprävention als Querschnittsaufgabe verstehen, mit Wechselbeziehungen eben zum Beispiel zu Bildung, zu Ernährung, zur Schule, zum Arbeitsleben, Umwelt, Klima und alles Mögliche, dann muss sich das eben auch in der Aufgabenstellung eines solchen Instituts widerspiegeln. Außerdem würden wir uns wünschen, dass auch das Thema Chancengleichheit, dass beide Themen Chancengleichheit und Verhältnisprävention wird dann im Begründungsteil des Gesetzes genannt, aber nicht in den Aufgaben explizit, wenn sie auch die Chancengleichheit explizit nennen würden. Wir erleben das zum Beispiel. Danke.
Dankeschön. Dann geht das Fragerecht noch an Herrn Heidenblut.
Vielen Dank. Meine Frage geht an Herrn Rosemann von der Aktion Psychisch Kranke. Die Erhebung von Daten zur Feststellung des aktuellen Versorgungsbedarfs und zur Beobachtung des Versorgungsverlaufs über die Zeit ist ein wichtiges Instrument der Gesundheitsprävention. Inwiefern sehen Sie das Monitoring durch Umstrukturierung der Mental Health Surveillance sichergestellt und sollte es um weitere Maßnahmen erweitert werden?
Herr Rosemann, bitte schön, Sie haben das Wort.
Vielen Dank für die Frage. Keine Interessenkonflikte. Wir sehen das auch so, dass die Strategie zur Mental Health Surveillance gestärkt werden muss. Die ist begonnen worden, ist auf einem wunderbaren Weg, liefert wesentliche Erkenntnisse und sollte hier als Querschnittsaufgabe in dem neuen Bundesinstitut erhalten sein. Das Wesen psychischer Erkrankungen besteht ja darin, dass sie sozusagen viele Lebensbereiche berühren. Und aus dem Grund muss sich das sozusagen in allen Phasen oder in allen Aufgabenbereichen des neuen Bundesinstituts niederschlagen. Ein weiterer Bereich zur Stärkung des Monitorings wäre aus Sicht der psychiatrischen Versorgung allerdings auch noch die Aufgabe des Zwangsmonitorings. Also wann finden Zwangsmaßnahmen bei psychischen Erkrankungen statt? Dazu könnte man noch weitere Ausführungen machen. Die haben wir in schriftlichen Stellungnahme gemacht. Aber das wäre eine weitere zusätzliche Aufgabe, die in einer grundsätzlichen Bund-Länder-Betrachtungsweise hier in das Institut integriert werden könnte, weil es keine andere Bundesbehörde gibt, die das gleichwertig gut aufbereiten könnte wie die neue Bundesbehörde.
Vielen Dank, Herr Rosemann. Die 30 Sekunden ziehen wir rüber in die nächste Runde. Jetzt geht das Fragerecht erneut an die Union und es hat das Wort Herr Föhr. Bitte.
Vielen Dank. Meine Frage geht an die Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege. Wie bewerten Sie die Gefahr, dass durch die neue Organisation Doppelstrukturen mit bestehenden Behörden wie dem Robert-Koch-Institut entstehen? Und wie beurteilen Sie die Herauslösung von Einheiten aus dem RKI?
Frau Dr. Fix, bitte sehr.
Ja, ganz herzlichen Dank, Elisabeth Fix, für die BAGFW. Keine Interessenkonflikte. Ich kann hier direkt an die Ausführungen von Herrn Professor Rosenbrock bezüglich der künftig vorgesehenen Aufgabenteilung übertragbare Krankheiten ans RKI, BIPAM nicht übertragbare Krankheiten anschließen und an die Kritik sozusagen diesen Ansatz zu polarisieren. Wir sehen auch mit großer Sorge, dass die Gesundheitsberichterstattung aus dem RKI rausgenommen wird, ebenso wie Monitoring. und Reporting. Diese Aufgaben sollten ganz klar beim RKI verbleiben und auch die bewährte Aufgabenteilung Ursachenforschung Sozialepidemiologie beim RKI einerseits und Anwendungsforschung, Interventionsforschung, Gesundheitskommunikation und Aufklärung beim BIPAM. Das sollte sich im Aufgabenkatalog widerspiegeln. Und noch ein letztes Wort. Bei der BZGA sehen wir mit großer Sorge, dass die Bereiche, die das BMFSFJ verantwortet hat, im Bereich Schwangerschaft, frühe Hilfen, Prävention, künftig nicht mehr in derselben Art und Weise sich sozusagen erfüllt werden können, weil sie sich nicht hinreichend im Aufgabenkatalog nach Absatz 3 des Paragraph 2 wiederfinden. Da würden wir noch mal bitten, sozusagen nachzubessern und noch einmal zu überdenken, ob das wirklich schon hinreichend gesichert ist. Es reicht nicht aus, das in die Begründung zu schieben. Vielen Dank.
Danke sehr, Frau Dr. Fix. Und das Wort wünscht jetzt noch mal Herr Föhr. Bitte schön.
Ja, und zwar diesmal an den Professor Dr. Gehne. Welche Maßnahmen sind notwendig, um mögliche Lücken in der Versorgung und Gesundheitskommunikation zu schließen, die durch die Umstrukturierung entstehen könnten?
Herr Professor Gehne, bitte sehr.
Ja, vielen Dank für die Frage. Die Frage der Lücke bezieht sich ganz wesentlich auf die Finanzausstattung. Die war ja auch im vorangegangenen Referentenentwurf bzw. in der Vorlage, bevor sie durchs Kabinett ging, ein bisschen großzügiger ausgestattet mit 30 Millionen Euro. Wir haben das auch mal im Einzelnen durchgerechnet und kommen darauf, dass alleine eben eine KIX-Untersuchung beispielsweise einen Umfang hat, die kostet 20 Millionen Euro auf 3 Jahre. Da sieht man schon, dass das schon ganz andere Dimensionen sind. Und diese 30 Millionen Euro, die ursprünglich eingepreist waren in der Gesetzesbegründung, scheinen dafür durchaus realistischer und sinnvoller, das auch eben finanziell mitzunehmen. Und zudem ist eine enge Zusammenarbeit zwischen dem neuen Institut und dem RKI angezeigt, natürlich wegen den erwähnten Schnittstellenproblematiken. Wir hatten das in der Anhörung hier im April ja auch schon, dass wir auch nachgedacht haben über die Idee insgesamt, beide Institute unter ein gemeinsames Dach zu stellen. Und letztendlich diese immer noch während die Idee des Bundesgesundheitsamtes, auch was andere Institute betrifft, wäre natürlich eigentlich die angemessenere Lösung dafür, dass man diese Schnittstellenproblematiken verringert.
Dankeschön. Hat die Union geklärt, wer reden möchte? Herr Rüttel, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage an die Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften. Wie sollte der Erfolg des BIPAM aus Ihrer Sicht langfristig evaluiert werden? Und welche Maßnahmen sollten ergriffen werden, falls die gesetzten Ziele nicht erreicht werden?
Frau Dr. Kopp, Sie sind online dabei und haben jetzt das Wort.
Vielleicht auch noch ein Prof davor, wie bei Frau Mühlhauser. Ja, mein Name ist Ina Kopp. Vielen Dank für die Frage. Ich habe keine Interessenkonflikte als Angehörige eines Dachverbandes. Und ich sehe eine Notwendigkeit, selbstverständlich eine begleitende Evaluation durchzuführen, aber auf 2 Ebenen. Oder sagen wir vielleicht in einem Evidenzzyklus. Frau Mühlhauser hat es schon angesprochen. Wesentlich ist, dass irgendwelche Früherkennungspräventionsmaßnahmen systematisch auf Nutzen und Schaden getestet sein müssen, entsprechend der Methodik der evidenzbasierten Medizin. Aber nicht diese frühe Nutzenbewertung reicht allein. Wir brauchen auch für diese Präventionsmaßnahmen tatsächlich Folgeschätzungen und tatsächlich systematische Versorgungsforschung, was kommt an, und auch Nachmessungen, welche Effekte hat es gehabt. Und das Zweite gilt für das Institut an sich mit seiner Infrastruktur. Auch dort ist wirklich zu erwägen, eine Evaluation stattfinden zu lassen im Sinne, ist es ökonomisch, ist es effizient, wie können die Strukturen verbessert werden und effizienter arbeiten. Ist diese Wahnsinnsaufgabe der Vernetzung, die wir ja alle gesehen haben, nicht nur über diese Sektoren hinweg, RKI und BIPAM-Aufgaben, sondern auch die Vernetzung mit den notwendigen Akteuren einschließlich der Wissenschaftlichkeit und der wissenschaftlichen Informationsgeber gewährleistet. Dazu bräuchte es wirklich ein Evaluationsmodell, in das man auch gerne ein externes Institut, ein unabhängiges, einbeziehen muss.
Danke sehr, Frau Professor Kopp. Und jetzt hat für die Union Herr Müller, bitte.
Ich hätte eine Frage an den Herrn Frese vom Deutschen Landkreistag. Ich glaube, der ist online zugeschaltet. Richtig?
Das ist korrekt, ja, ist er.
Und zwar der Bund, der, Bundesrat sieht bei dem im Gesetz angelegten Strukturen eine Vermischung zwischen Zuständigkeiten bzw. Doppelstrukturen in Bezug auf die Kompetenz des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Und auf Länderebene unterscheiden sich jedoch die Standardvorgehensweisen. Und wie könnte eine Vereinheitlichung stattfinden, ohne dass in die Länderkompetenzen eingegriffen würde?
Herr Frese, bitte sehr.
Ja, Jörg Frese, Deutscher Landkreistag. Sorry, ich kann meine Umbenennung leider nicht ändern. Irgendwie geht das nicht. Und ich habe keine finanziellen Interessen. Danke für die Frage. Wir können das, glaube ich, das geht eigentlich nur über freiwillige Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern, dass wir dort zur Zusammenarbeit kommen. Denn alle sind ja einem öffentlichen Gesundheitsdienst verpflichtet. Der größte Teil der Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes liegt bei den Ländern. Der größte Teil davon wiederum wird in den Kommunen verantwortet, aber sozusagen in den Ländern ist die Masse und der Bund hat wichtige bundeszentrale Aufgaben und darüber wird man sich ja wohl verständigen können. Und wenn es muss nicht gesetzlich sein, wahrlich nicht, das kann man auch durch Absprachen, Verwaltungsvereinbarungen in dieser Weise machen, wenn das erforderlich ist. Ich denke, es wird Themen geben, wo das erforderlich ist. Danke.
Danke sehr. Herr Föhr nochmal. Bitte.
Ja, meine Frage geht an den GKV-Spitzenverband. Das Bundesinstitut soll im Rahmen der Zuständigkeit des Bundes die Umsetzung einer gesundheitsförderlichen Gesamtpolitik unterstützen. Was ist hierfür aus Perspektive der Sozialversicherung als Träger der nationalen Präventionskonferenz relevant?
Herr Hupfeld, gern.
Jens Hupfeld, GKV-Spitzenverband. Es bestehen keine finanziellen Interessenkonflikte. Vielen Dank für die Frage. Die Zielsetzung des Gesetzentwurfs, die Strukturen für öffentliche Gesundheit zu stärken, um alle Ebenen der Gesundheitsförderung und Prävention fortzuentwickeln, begrüßen wir ausdrücklich. Relevant, und das ist ja auch schon hier ausgeführt worden, ist dafür eine gesundheitsförderliche Gesamtpolitik, die entsprechend auch als gesamtgesellschaftliche Querschnittsaufgabe im Sinne von Health and All Policies ausgestaltet wird. Angesichts der großen sozialbedingten Unterschiede im Gesundheitszustand der Bevölkerung sollten dafür insbesondere auch, das ist schon ausgeführt worden, verhältnispräventive Maßnahmen im Sinne gesundheitsfördernder Rahmenbedingungen noch stärker genutzt werden. Und dafür sollte das Bundesinstitut die gesundheitsrelevanten Faktoren nicht nur beobachten, sondern auch bewerten und entsprechende Empfehlungen erarbeiten. Dazu beitragen könnte das Institut auch durch die verbindliche Koordination der Aktivitäten im Bereich der öffentlichen Gesundheit über alle Politikfelder, also auch die verschiedenen Ressorts der Bundesregierung und über alle Politikebenen, um die Umsetzung bis hinein in die Kommunen zu initiieren. Dafür sind nicht nur freiwillige, sondern auch verbindliche Kooperationen notwendig. Auch wenn das auf der Bundesebene nicht unbedingt geregelt werden kann, sollte das zumindest auch eine verbindliche Aufgabe des Bundesinstituts sein. Und an dieser Stelle möchte ich noch einen Punkt einbringen, der uns wichtig ist. Die Geschäftsstelle der Nationalen Präventionskonferenz sollte nicht mit von der BZGA auf das Bundesinstitut übergehen, sondern die Nationale Präventionskonferenz sollte die Möglichkeit bekommen, sich selbst eine Geschäftsstelle einzurichten. Das würde dem Selbstverwaltungsprinzip entsprechen und wäre auch hinsichtlich der Effizienz sinnvoll. Eine eigene Geschäftsstelle würde die Präventionsstrategie voranbringen und zugleich auch die ohnehin knappen Personalressourcen des Bundesinstituts schonen. Vielen Dank.
Danke sehr. Die Sekunden gucken wir gleich in der nächsten Runde. Und jetzt hat Bündnis 90 Die Grünen erneut das Wort. Und das ist Hannes Wagner. Und Sie sind online dabei. Bitte sehr.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine erste Frage geht an Frau Professor Baumann. Sie sind ja stellvertretende Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirates der BZGA. Ein Beirat war ja vorhin schon ein Thema auch bei einem anderen Sachverständigen. Können Sie aus Ihrer Sicht nochmal darlegen, ob es notwendig ist, dass das neue Bundesinstitut auch einen Beirat bekäme? Und wenn ja, welche Aufgaben sollte dieser Beirat haben und wie sollte er zusammengesetzt sein?
Frau Professor Baumann, bitte sehr.
Ja, vielen Dank für die Frage. Auch meinerseits gibt es keine finanziellen Interessenkonflikte. Auf die Frage, ob ein wissenschaftlicher Beirat erforderlich ist, glaube ich, kann man insofern gut antworten mit einem klaren Ja, weil es eben wissenschaftlich relevant ist und weil es um Wissenschaftlichkeit geht. Und ich glaube, die wissenschaftliche Unabhängigkeit, die ist jetzt schon von den Kollegen Koch, Frau Mühlhauser und auch Herrn Gehne und Frau Beetsch angesprochen worden. Es ist also so, dass die Forschungsaktivitäten beider Institutionen bereits jetzt wirklich in der wissenschaftlichen Unabhängigkeit essentiell sind. Und von daher würde ich mich auch ganz klar für eine klarstellende Ergänzung zur Weisungsunabhängigkeit im Gesetz aussprechen. Und um eben als stellvertretender Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der BZGA in dieser Amtsperiode und auch in der davor habe ich ein bisschen Erfahrung in dieser Beiratstätigkeit in einem sehr stark wissenschaftlich geprägten Beirat und kann vor dem Hintergrund nur unterstreichen, dass ich es für wichtig finde, dass es auch künftig einen starken und primär wissenschaftlich ausgerichteten Beirat gibt und dafür auch eine entsprechende Verankerung im Gesetz vorschlagen. Und was das jetzt konkret heißen kann, das würde ich in zwei Aspekte einteilen. Das eine ist, dass jetzt gerade in diesem von hoher Unsicherheit und geprägten Transformationsprozess es, glaube ich, auch wichtig und hilfreich ist, dass die aktuell bestehenden Beiräte in beiden Institutionen diesen Prozess konstruktiv und integrativ wirkend unterstreichen. Auch dafür werden ja bereits entsprechende Maßnahmen umgesetzt, aber innerhalb des Prozesses, der jetzt schon angestoßen ist und der auch sehr die Bedenken des Personals der jeweiligen Institutionen aufgreift. Und dann ein späterer Gesamtbeirat, der sollte meiner Ansicht nach einen stark wirklich wissenschaftlichen Schwerpunkt haben. Beide Unterorganisationen repräsentieren, okay, interdisziplinär zusammengesetzt sein, aber eben auch die wissenschaftliche Expertise mit Fachwissen verknüpfen und auch die Fachpraxis aus Ländern und Kommunen einbinden.
Danke, Frau Professor Baumer. Ich kriege das Signal, das ist gut so. Vielen Dank. Herr Wagner, fahren Sie fort.
Vielen Dank. Und die nächste Frage ging ja an die BVPG zu den einzelnen Maßnahmen und Aufgaben des Bundesinstitutes. Die Frage konkret wäre, halten Sie es für notwendig, dass eine Evaluation der einzelnen durch das Bundesinstitut umzusetzenden Maßnahmen im Errichtungsgesetz festgeschrieben werden müsste? Worauf sollte bei einer solchen Regelung besonders geachtet werden?
Herr Altgeld, bitte sehr.
Ja, herzlichen Dank für die Frage an dieser Stelle. Ich habe auch keine Interessenkonflikte. Ich würde mir wünschen, dass die alten Aktivitäten der BZGA auch endlich mal evaluiert werden, weil das ist ein Sammelsurium von Lieblingsprojekten von Ex-Gesundheitsministern, die nie evaluiert wurden. Und es ist auch gar nicht klar, was daraus wird. Und wir haben bei der Corona-Aufklärung gesehen, da wird Millionen, also über eine Viertelmillion in Plakate gesteckt, ohne dass jemals gemessen wurde, was ist. Das ist im internationalen Standard völlig verantwortlich. Also nie würde irgendwie eine amerikanische Kampagne so laufen, dass eben nicht gleichzeitig auch Geld für die für Forschung der Wirkung da tatsächlich irgendwie zur Verfügung gestellt wird. Das ist, also da sind wir in Deutschland ein echtes Entwicklungsland, dass wir da maximal in Google Analytics bei irgendwas gucken oder Bekanntheitsmarken machen. Und das nicht mitzudenken und auch nicht zu gucken, was wird aus den Altaktivitäten der BZGA und wie kann man da vielleicht einen neuen Standard reinbringen, dass nicht nur Geld für Agenturen zur Verfügung steht, sondern für auch wissenschaftliche Begleitforschung, die Effekte evaluiert. Das wäre eine wesentliche Herausforderung, die in dem Gesetzesentwurf überhaupt gar nicht klar wird. Also, und die auch nicht intern geregelt werden kann, indem man Monitoring-Daten vielleicht querschaltet. Danke aber für die Frage.
Dankeschön. Herr Wagner, bitte sehr.
Vielen Dank. Meine nächste Frage geht an die BVKJ und die Frage, wie bewerten Sie den Plan im Rahmen des neuen Bundesinstituts, ein Panel für Kinder und Jugendliche aufzubauen?
Herr Hilber, bitte sehr.
Vielen Dank für die Frage. Wir begrüßen das natürlich sehr, dass da ein Panel aufgebaut werden soll und die KICS-Studien so weitergeführt würden. Wir halten solche Daten tatsächlich für unverzichtbar. Außer den Schuleingangsuntersuchungen und dem KICS haben wir keine repräsentativen Quer- und Längsschnittsdaten zur Kindergesundheit in Deutschland. Es gibt zwar von den Krankenkassen sporadisch Berichte, die sie auf der Basis von KBV-Abrechnungsdaten haben. Das ist sicher sehr verdienstvoll, aber dort findet ja keine Verknüpfung mit anderen wichtigen Daten statt. Wir haben sehr hohe Fallzahlen bei den KICS gehabt, ich glaube über 10.000, so lassen sich dann Regressionsanalysen darstellen. Wir können die Beziehung zwischen verschiedenen Variablen herstellen und so weiter. Also nur mal, um den zu erläutern, was das für Themen betrifft, geht es um die psychosozialen Risikofaktoren bei Kindern. Aussagen zu ADHS, Sozialverhalten, Mediennutzung, Betreuung chronisch kranker Kinder, zum Beispiel auch, wie entwickeln sich ehemalige Frühgeborene, die Teilnehmerquoten bei den U-Untersuchungen. Es sind sehr, sehr viele Themen, bei denen dann der Finger in die Wunde gelegt werden kann, wo wir auch eben dann nicht nur anekdotische Evidenz haben zu sozioökonomischen Einflussfaktoren, zum Beispiel beim Thema Ernährung. Und so können wir dann wirklich sinnvolle Präventionsempfehlungen und Handlungsempfehlungen in die Politik hineintragen. Also es wäre sehr, sehr wichtig. Die letzte KICKS-Studie stammt von 2017. Das heißt, wir haben keine Daten über die Entwicklung nach Corona.
Vielen Dank. Vielen Dank. Dann geht das Fragerecht jetzt an die FDP. Frau Lüttke.
Ja, vielen Dank. Meine nächste Frage richtet sich an Frau Dr. Neumann-Grutzig von der Bundesärztekammer. In Ihrer Stellungnahme, und da zitiere ich, sprechen Sie von der Notwendigkeit der Vernetzung mit Akteuren auch aus anderen Politikfeldern jenseits des Gesundheitsbereiches. Welche könnten die sein und welche Vorteile erhoffen Sie sich für das Bundesinstitut davon? Und vielleicht können Sie auch noch ein, zwei Worte dazu sagen, welche Möglichkeiten Sie sehen, eine verbindliche Zusammenarbeit zwischen den Akteuren zu gestalten.
Frau Neumann-Grutzig, bitte sehr.
Ja, vielen Dank für Ihr Protokoll, mein Doktor, damit wir jetzt nicht einen Titel zu viel haben. Zu der Frage, also als Teil der Prävention von Krankheiten ist es ja ganz wichtig, auch wenn das Ziel einer besseren besseren Gesundheit in der Gesamtbevölkerung haben wollen, dass wir die gesundheitlichen Chancengleichheiten mit aufnehmen, weil das eben ein ganz wichtiger Pfad ist, den wir in dem Zusammenhang für ganz wichtig halten, weil wir sehen halt die Lebenserwartung, die ja deutlich abhängig ist von sozialen Indikatoren. Da sehen wir als Beispiel eine niedrigere Lebenserwartung, abhängig vom Standard der Einkommensgruppe bei Männern zum Beispiel. So als Beispiel gesagt, 27% der Männer in niedrigeren Einkommensgruppen sterben vor dem 65. Lebensjahr, aber nur 14% in den höheren Gruppen, und wir können es auch am Lebensalter und an vielen Aspekten sichtbar machen. Und neben Verhaltens gibt es eben auch die Verhältnisprävention, das ist ja auch alles schon angesprochen worden heute. Und um das zu gewährleisten, ist es eben wichtig, dass wir Health and All Policies wahr machen und nicht nur als Schlagwort haben, sondern auch real machen. Und dazu gehört eben die ressortübergreifende Zusammenarbeit in allen Bereichen, zum Beispiel in den Behörden. Da würden wir uns auf Bundesebene, BMG, BMS, BMFSF sehen, dass wir eben sehen, dass die ganzen Bereiche, die die Gesundheit betreffen, Arbeitsumfeld, soziale Indikatoren, dass die mit aufgenommen werden, die Situation der älteren Bevölkerung. Und insofern sehen wir, dass diese Zusammenarbeit stattfinden muss und dieses natürlich auch mit den dort nachgeordneten Behörden. Und insofern fänden wir es wichtig, hier tätig zu sein. Ein Beispiel wäre zum Beispiel etwas, was es ja schon gibt. Man muss ja nicht alles neu erfinden. Den Kooperationsverbund gesundheitlicher Chancengleichheit, wenn man den weiter stärkt. Da sind 75 Akteure aus den verschiedenen Bereichen der Gesundheitsförderung und Prävention drin. Das wäre auch so ein Bereich, den wir sinnvoll hätten zu stärken, als gutes Beispiel.
Sehr, sehr vielen Dank. Frau Lüttke, bitte sehr.
Ja, vielen Dank. Meine nächste Frage richtet sich dann an Herrn Grote vom Bundesverband Privater Anbieter Sozialer Dienste. Im Zuge des Gesetzes ist auch die Einführung einer sogenannten favorisierten Apotheke für ambulant versorgte Pflegebedürftige vorgesehen. Wie bewerten Sie dieses Vorhaben auch hinsichtlich der Auswirkungen auf die Pflegebedürftigen und welche Bedeutung kommt vor diesem Hintergrund der schnellstmöglichen Anwendung des Apotheken-Ident-Verfahrens zu, was ebenfalls mit diesem Gesetz vorangebracht werden soll?
Herr Grote, bitte.
Ja, Norbert Grote, Bundesverband Privater Anbieter Sozialer Dienste, keine Interessenskonflikte. Ja, wir begrüßen das ausdrücklich und es kommt einer sehr großen Bedeutung, dieses Thema kommt eine große Bedeutung zu, insbesondere für viele Pflegebedürftige in der Häuslichkeit, die keine professionelle Unterstützung bekommen. Und das ist ja die größte Gruppe. Von daher ist das natürlich ausdrücklich zu begrüßen. Jetzt ist aber das eine was zu begrüßen ist, und das andere, wo wir eigentlich in der Umsetzung stehen. Und ohne das Apotheken-Ident-Verfahren wird es nicht funktionieren. Und es wird auch nicht funktionieren ohne E-Rezept-Apps, die auch noch nicht in der Breite, ich glaube noch nicht mal in der allgemeinen Bevölkerung und erst recht nicht bei Pflegebedürftigen und An- und Zugehörigen bestehen. Das heißt, es wird im Wesentlichen darauf ankommen, wie man jetzt die Struktur dieser Apotheken-Identifikationsverfahren, wie man die hinbekommt. Und ja, da würden wir uns natürlich freuen, wenn das schnell gehen würde, sonst wird es nicht klappen. Aber hilfreich. Danke.
Danke. Frau Lüttke, ganz kurz noch eine Frage.
Ja, vielleicht noch eine anschließende Frage zum Thema der Änderungsanträge, die die heimversorgenden Apotheken betreffen. Was wäre hier aus Ihrer Sicht wichtig, was bei der Umsetzung beachtet werden müsste?
Herr Grote, bitte.
Nochmal, Norbert Grote, BPA.
Müssen Sie nicht sagen, einfach loslegen.
Ja, auch das begrüßen wir ausdrücklich. Hier ist allerdings ein nicht unwichtiger Player, nämlich die Pflegeheime, aus unserer Sicht im Gesetz vergessen worden, weil wir natürlich zukünftig, wenn die Verfahren so laufen zwischen Apotheke und Ärzten, die Schnittstelle Pflegeheime immer noch mitdenken müssen. Und hier sehen wir keine Pflichten der Kommunikation, der Information, die die Pflegeheime aber brauchen, und die Kooperationsverträge, die zwar vom Grundsatz her bestehen, sind dann kein geeignetes Instrument. Kein geeignetes Instrumentarium, da die alle angepasst werden müssten.
Danke. Dankeschön. Jetzt geht das Fragerecht erneut an die AfD. Und weil Herr Grote sich eben zweimal vorstellen wollte, das haben wir abgeschafft, weil ich Sie immer so brav aufrufe mit vollem Namen. Das versteht das Protokoll. Die Zeit sparen wir wieder. Ja, das ist länger her wahrscheinlich. Herr Dietz, bitte.
Ja, meine Frage geht an Professor Dr. Cornelia Bitsch, die online zugeschaltet ist nach meinen Unterlagen. Ist das richtig?
Ja, ist richtig. Ja.
Die politische Vereinbarung der Ampelregierung zur Errichtung eines Bundesinstituts folgt nach Angaben der Bundesregierung unter anderem den Erfahrungen aus der Covid-19-Pandemie. Zu den Aufgaben des neuen Instituts soll auch eine evidenzbasierte, zielgruppenspezifische, insbesondere auf vulnerable Bevölkerungsgruppen ausgerichtete Kommunikation gehören. Wie kann aus Ihrer Sicht gewährleistet werden, dass das geplante Institut der Öffentlichkeit nicht nur politisch opportune, aber wissenschaftlich fragwürdige Maßnahmen gegenüber politisch unbequem, aber inhaltlich richtigen Vorschlägen bevorzugt? Zumal das neue Institut dem Bundesgesundheitsministerium ebenso weisungsgebunden unterstehen soll wie das Robert-Koch-Institut, von dem wir spätestens seit Veröffentlichung der RKI-Protokolle wissen, dass es keineswegs unabhängig Empfehlungen und Einschätzungen geben konnte und kann. Inwiefern waren Sie in die Konzeption und die Forschungsarbeiten des neuen Instituts eingebunden, beziehungsweise inwiefern werden Sie künftig in die Forschungsarbeiten und die Konzeption von den Kommunikationsstrategien des Instituts eingebunden sein?
Frau Professor Bitsch, Sie haben das Wort, bitte.
Ja, vielen Dank. Also ich glaube, erstmal in der Pandemie haben wir gesehen, wie wichtig es ist, auch vulnerable Gruppen im Blick zu haben. Wir haben gesehen, dass sehr viele Leute, die vielleicht aus sozial schwächeren Verhältnissen kamen oder nicht als Muttersprache Deutsch hatten, in den Krankenhäusern gelandet sind. Und ich denke, dass eine Bedarfsermittlung, die datenbasiert ist, vorher auch sehr gut schon einschätzen kann, was vulnerable Gruppen sind und dann auch mit Interventionen auf diese Gruppen gut zugehen kann. Es wurde hier schon mehrfach angesprochen, dass die Wichtigkeit eines solchen Instituts auch ist, dass vertrauensvolle Kommunikation stattfindet, dass sie evidenzbasiert ist, dass sie wissenschaftsbasiert ist, dass dafür ein Beirat wichtig ist und dadurch irgendwie auch die Wissenschaftlichkeit der kommunizierten Inhalte und natürlich auch der Intervention gewährleistet ist. Ich selber war ja auch im Corona-Expertinnenrat und dort haben wir die Stellungnahme 5 zum Thema Kommunikation entwickelt. Die kann ich nach wie vor sehr empfehlen. Ich bin auch Teil des Mitglieds vom Behavioral Science Connect Netzwerks. Dort haben wir auch eine Stellungnahme verfasst, die alle diese Punkte nochmal unterstreicht. Da ist das alles auch nochmal nachlesbar. Die sind also auch in diesen Prozess so eingegangen. Außerdem habe ich teilweise zum Thema Gesundheitskommunikation eben mich näher mit dem Gesundheitsministerium ausgetauscht und wir arbeiten auch in Projekten zum Thema Gesundheitskommunikation mit dem Bundesgesundheitsministerium zusammen.
Danke sehr, Frau Professor Bitsch. Jetzt Herr Dietz, weiter.
Ja, noch eine Frage. Und zwar geht die an den GKV-Spitzenverband, Herrn Jens Hupfeld. In die Analysen des neuen Instituts sollen unter anderem Daten der gesundheitlichen Versorgung der GKV und sonstiger Körperschaften der Gesundheitsversorgung, zum Beispiel der Früherkennung, einfließen. Diese Aufgaben wurden laut Gesetzesentwurf von sachbezogenen Forschungsprojekten begleitet, die eng mit der nationalen, europäischen und internationalen Forschungslandschaft verknüpft werden. Wer sind nach Erkenntnis der GKV jeweils die Akteure in diesen Forschungslandschaften? Gehören dazu auch Pharma- und Versicherungsunternehmen? Inwiefern bzw. wo und wie werden die Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen im Detail darüber informiert, welche ihrer Gesundheitsdaten von wem für welche Zwecke genutzt werden?
Herr Hupfeld, bitte sehr.
Das Bundesinstitut hat wichtige Aufgaben im Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention. Und dazu gehört zum Beispiel auch die Gesundheitsberichterstattung und das Gesundheitsmonitoring, die das Bundesinstitut vom Robert-Koch-Institut entnehmen soll. Das Bundesinstitut soll relevante Informationen zu Gesundheitsbedingungen, zu gesellschaftlichen und individuellen Gesundheitsdeterminanten und zum Gesundheitszustand der Bevölkerung für den Präventionsbericht der Nationalen Präventionskonferenz beisteuern. Und diese Aufgaben müssen auch planbar und langfristig gesichert finanziert umgesetzt werden. Das ist ein wichtiger Punkt. Hier ist eine Verzahnung mit der Nationalen Präventionskonferenz wichtig. Und das sind ganz wichtige Aufgaben, um dann entsprechend auch Maßnahmen, entsprechende Präventionspotenziale und Bedarfe planen zu können. Also von daher ist hier eine wichtige Verzahnung mit der Nationalen Präventionskonferenz herzustellen. Und das muss auch möglich sein. Und das ist eine wichtige Aufgabe des neuen Gesundheitsinstituts.
Danke sehr. Danke sehr. Jetzt, Herr, geht das Fragerecht an die Union. Herr Rüddel, bitte sehr.
Vielen Dank. Ich habe eine Frage an den Herrn Professor Gehne. Welche konkreten Mechanismen sollten seitens des BfArM geplant werden, um Falschinformationen effektiv zu bekämpfen?
Herr Professor Gehne, bitteschön.
Ja, vielen Dank für die Frage. Wir haben da drin ein Positivbeispiel der vorangegangenen Pandemie oder jedenfalls ähnlich behandelt, nämlich die Frage der AIDS-Prävention. Und in der Frage der AIDS-Prävention ist es gelungen, eben ganz anders als jetzt im Rahmen von Corona, wo sich eher Falschinformationen gebündelt haben oder das eher polarisiert ist, mit den Adressatengruppen, den Bevölkerungsgruppen selber direkt zusammenzuarbeiten. Und dadurch ist es auch im Rahmen der AIDS-Prävention gelungen, dass es eigentlich Verschwörungstheorien oder wie man das oder Falschinformationen nur ganz am Rande gegeben hat und die auch quasi in dem Diskurs mit aufgefangen werden konnten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch für die Zukunft sozusagen lernen müssten, denn auch Fragen von Falschinformationen in bestimmten Blasen, in bestimmten Meinungsclustern entstehen ja speziell immer dort, wo es eben keine Kommunikation und keine Zusammenhänge mehr gibt. Und daher ist es immer ganz wichtig, dass man diesen offenen Kommunikationsprozess organisiert und fährt auch nicht nur als eine Frage von Alibi-Partizipation, sondern tatsächlich auch Adressatengruppen, Bevölkerungsgruppen, betroffenen Gruppen einbindet und mustergültig in dem Zusammenhang und auch international häufig herangeführt ist oder zitiert ist, das Beispiel von der BZGA und der Deutschen AIDS-Hilfe, die eben so zwei Säulen schaffen konnten. Und das ist ein Bereich, den man sich auch unbedingt für die weitere Arbeit des Bundesinstituts sozusagen als erfolgreiches Modell auf die Fahnen schreiben sollte, dass man hier immer wieder versucht, nicht über Schubladen zu arbeiten, sondern konkret die Menschen auch in den sozialen Belastungslagen mit hereinzuholen. Denn in dem Sinne wird ja auch häufig gesagt, Gesundheitsförderung ist Demokratieförderung. Und das kann man gar nicht genug betonen, diesen Punkt. Danke.
Danke sehr. Herr Föhr, eine Abschlussfrage.
Ja, eine Abschlussfrage. Und zwar geht die an den BV Med. Wie bewerten Sie den fachfremden Änderungsantrag zur Verlängerung der Übergangsfrist bei Wundauflagen? Was ist aus Ihrer Sicht notwendig, damit die Übergangsfrist im nächsten Jahr nicht erneut verlängert werden muss?
Ich
Vielen Dank,
Juliane. Jetzt, Frau Pohl ist es, bitte sehr.
Danke.
Jetzt
sehr. Haben Sie Juliane das Pohl, Wort. BVM hat keine Interessenkonflikte. Ja, die Übergangsfrist, auf die Sie ansprechen und innerhalb der beispielsweise antimikrobiell wirkende Wundauflagen ihren Nutzen nachweisen müssen vor dem GBA, endet derzeit im Dezember 24. Die Erstattungsfähigkeit dieser Produkte entfällt dann, sofern der Nutzenmaßnachweis nicht erbracht werden konnte. Der Änderungsantrag sieht nur eine Verlängerung um ein Jahr vor, was wir an sich begrüßen. Jedoch ist es so, dass nach wie vor Unklarheit besteht, welche Bewertungskriterien heranzuziehen sind bei der Bewertung der Produkte, also Endpunkte, Studiendesigns etc., die aber maßgeblich sind für die Bewertung der Produkte. Der GBA hat da ja nun das IQWiG beauftragt, Klarheit zu schaffen. Das Gutachten wird voraussichtlich im Frühjahr vorliegen, aber die sich anschließenden Prozesse, also die Bewertung des Gutachtens im GBA, das Beratungsverfahren, das Antragsverfahren etc., werden weitere Zeit in Anspruch nehmen. Das heißt, eine Bewertung der Produkte ist auch nicht bis Dezember 25, also mit einem Jahr Übergangsfrist, machbar, zumal wir über unzählige Wundprodukte sprechen. Das heißt, trotz einiger Verlängerungen würden die Wundprodukte aus der Versorgung rausfallen, ohne dass überhaupt die Möglichkeit bestände, die Bewertung durchzuführen. Und das natürlich mit beträchtlichen Auswirkungen auf die Versorgung der Patientinnen. Das heißt, kurzum, wir sprechen uns aus für 2 Jahre Verlängerung. Mhm.
Dankeschön. Und jetzt geht das Fragerecht abschließend noch mal an die SPD, Frau Behrens.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an den GKV-SV. Herr Hupfeld, wenn Sie auch ein bisschen näher ans Mikro gehen, bitte. Der Änderungsantrag 7 sieht Anpassungen bei den Energiehilfen für Pflegeeinrichtungen vor. Halten Sie es für sachgerecht, dass die nicht abgerufenen Mittel für die Deckung von Pandemiekosten umgewidmet werden, um so die Liquidität der Pflegeversicherung zu sichern? Und wären darüber hinaus weitere Maßnahmen, zum Beispiel Beitragssatzanpassung, erforderlich, um die Pflegeversicherung über den Legislaturperiodenwechsel zu stabilisieren?
Herr Hupfeld, bitte schön. Und okay. Gehen Sie auch schön nah ans Mikro,
dann können wir Sie besser verstehen. Frau Abgeordnete, eine Umwidmung von nicht abgerufenen Bundesmitteln für Energiehilfen zur Deckung der Pandemiekosten erscheint aus Sicht der sozialen Pflegeversicherung für sachgerecht. Allerdings können diese Mittel angesichts des hierfür insgesamt bereitgestellten Gesamtvolumens von 2 Milliarden Euro nicht annähernd die bislang noch nicht gegenüber der Pflegeversicherung ausgeglichenen Pandemiekosten ausgleichen. Diese betragen 5,3 Milliarden Euro. Gleichwohl wäre die Umwidmung ein zu begrüßender Beitrag zur Sicherung der Liquidität des Ausgleichsfonds und damit auch der Pflegekassen. Weitere Maßnahmen sind darüber hinaus in jedem Fall erforderlich, um die Finanzierung der Pflege im kommenden Jahr zu sichern. Da die neuen Leistungsbeträge der Pflegeversicherung für das Jahr 2025 noch immer nicht veröffentlicht wurden und auch die weiteren Maßnahmen zur Finanzstabilisierung im Rahmen der angekündigten Reform der Pflegefinanzierung unbekannt sind, lässt sich der konkrete Umfang der zusätzlich erforderlichen Mittel für die Pflegeversicherung derzeit nicht beziffern. Auch aus verfahrenstechnischen Gründen ist es dringend nötig, dass wir Klarheit bekommen, erstens über die konkreten Leistungsbeiträge der Pflegeversicherung und zweitens über die Maßnahmen zur Liquiditätssicherung des Ausgleichsfonds im kommenden Jahr. So müssten die Pflegekassen jetzt zeitnah wissen, welche Leistungsbeträge sie für 2025 in ihre Software einpflegen müssen. Ausgehend von einem bislang nach geltendem Recht erwarteten Defizit der Pflegeversicherung für 2025 von 3,4 Milliarden Euro ist jedoch davon auszugehen, dass eine zusätzliche Beitragsanhebung unvermeidlich ist, sofern nicht weitere Bundesmittel zur Verfügung gestellt werden. Vielen Dank.
Danke sehr. Frau Baradari, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an den Center for Planetary Health, Frau Wabnitz. Im Zuge des Klimawandels sehen wir uns auch in Deutschland zunehmend mit umwelt- und klimabedingten Herausforderungen für die öffentliche Gesundheit konfrontiert. Was kann aus Ihrer Sicht das neu zu gründende Bundesinstitut leisten, um die Bevölkerung bestmöglich zu schützen?
Frau Wabnitz,
ja, ich bedanke mich
dabei, bitte.
Genau, danke schön. Ich bedanke mich im Namen des Center for Planetary Health Policy für die Möglichkeit, hier teilzunehmen und für die Frage. Ich und wir haben keine finanziellen Interessenskonflikte in Bezug auf den Beratungsgegenstand. Und ich würde gerne 3 große Handlungsfelder für ein Bundesinstitut skizzieren, um die Gesundheit der Bevölkerung bestmöglich vor den Auswirkungen von Klima- und Umweltveränderungen zu schützen. Das erste Handlungsfeld ist Monitoring und Evaluation, also die Erhebung von Daten hinsichtlich der gesundheitlichen Auswirkungen der Klima- und Umweltveränderungen, der aktuellen und zukünftigen dadurch entstehenden Krankheitslasten und ihrer Verteilung innerhalb und zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Kurz gesagt, klima- und umweltbezogene Gesundheitsberichterstattung und Gesundheitsmonitoring, Vulnerabilitäts- und Risikoanalysen und die Entwicklung entsprechender Indikatoren. Der zweite Punkt, prospektive sowie begleitende Erhebung bzw. Evaluation der Auswirkungen von politischen Maßnahmen, und zwar aller Ressorts auf Klima, Umwelt und Gesundheit. Das Stichwort ist hier Gesetzesfolgenabschätzung, wobei das Augenmerk auf der Ausschöpfung von Co-Benefits, also von Mehrgewinnen für diese 3 Bereiche liegen sollte. Da Klimagesundheit vor allem über die Gestaltung der Verhältnisse, in denen Menschen leben, bedingt wird, ergibt sich daraus eine politische Verantwortung aller Ressorts, was ja jetzt auch schon mehrfach anklang. Und dieser ressortübergreifende Fokus muss sich in der Legitimation und institutionellen Verankerung dieses Bundesinstituts widerspiegeln. Das zweite Handlungsfeld ist Beratung und Wissenschaft. Darunter fällt die evidenzbasierte Beratung politischer Entscheidungstragender, was Maßnahmen mit dem besten Verhältnis von Mehrgewinnen für Gesundheit, Klima und Umwelt angeht. Und zwar eben, wie gesagt, nicht ressortübergreifend und nicht nur am BMG. Darunter fällt auch die Entwicklung konkreter Ziele für den Bereich Klimagesundheit, zum Beispiel im Kontext der deutschen Anpassungsstrategie, die sich dann mindestens zu gleichen Teilen auf die Verhältnis- und Verhaltensveränderungen beziehen sollten. Aktuell sieht die deutsche Anpassungsstrategie 4 Ziele im Cluster Gesundheit vor, die allesamt rein verhaltensorientiert sind. Und darunter fällt auch die Antwort auf klima- und umweltbedingte Gesundheitsgefahren, wie zum Beispiel Hitzewellen oder die Entstehung und Verbreitung neuer Erreger, zum Beispiel durch die Entwicklung von Musterhitzeaktionsplänen oder andere Formen von Richt- und Leitlinien für AkteurInnen im Versorgungswesen, im ÖGD und in den Kommunen. Und das letzte Handlungsfeld ist Advocacy und Bildung. Das heißt also die Bereitstellung von Informationen und Bildungsmaterialien für die Bevölkerung und für das Fachpersonal und die Etablierung effektiver Strukturen und Prozesse für gesundheitsbezogene Risikokommunikation im Kontext Klima und Umwelt. Zusammenfassend sollte also ein Bundesinstitut, welches einen greifbaren
Beitrag... Das reicht, wird mir hier angezeigt. Frau Wappnitz, ja. Sie haben das hervorragend beantwortet. Dankeschön. Und Herr Heidenblut stellt die voraussichtlich letzte Frage in dieser Anhörung.
Meine Frage geht an Frau Dr. Fix von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände. Wäre es aus Ihrer Sicht sinnvoll, den Adressatenkreis des Änderungsantrags 5 auf alle Betroffenen auszuweiten, die Botendienste in Anspruch nehmen? Und wie könnte man den Personenkreis dann eingrenzen?
Frau Dr. Fix, bitte sehr.
Ja, vielen herzlichen Dank. Änderungsantrag 5 betrifft wahrscheinlich die favorisierten Apotheken.
Die
favorisierten Apotheken. Natürlich sozusagen ist es zunächst mal gut, dass diejenigen Pflegebedürftigen, die keinen Pflegedienst haben, hier einen besseren Zugang kriegen. Und dahingehend unterstützen wir den Vorschlag uneingeschränkt. Perspektivisch ist es jedoch erforderlich, dass auch die ambulanten Pflegedienste angeschlossen werden, an den Fachdienst angeschlossen werden, um das E-Rezept zu mitteln. Und da sehen wir auch im Übrigen für den stationären Bereich die Kritik. Wir wollen keine Direktzuweisung zwischen Arzt und Apotheke, sondern Herr Grote hat es ja auch schon gesagt, das Pflegeheim muss immer als aktiver Akteur in der Kette dazwischen geschaltet sein, weil es für die Medikamentenversorgung zuständig ist. Und das gilt dann auch für den ambulanten Pflegedienst. Wenn er das Medikamentenmanagement übernommen hat, dann ist auch er verantwortlich. Und insoweit brauchen wir da eine Erweiterung. Beide Einrichtungen, stationär wie ambulant, sollen an den Fachdienst angeschlossen werden. Vielen Dank.
Danke sehr. Damit sind wir am Ende unserer Anhörung angelangt. Ich danke Ihnen ganz herzlich, die Sie hier in Präsenz dabei waren, die Expertinnen, die online dabei waren, für Ihre sehr fachkundigen Antworten, den Abgeordneten für die präzisen Fragen. Sie haben uns sehr geholfen. Das fließt jetzt alles, genau wie die Stellungnahmen, in die weitere Bearbeitung dieses Gesetzesvorhabens ein, ins parlamentarische Verfahren. Und dann darf ich Ihnen noch einen guten Abend wünschen. Kommen Sie gut nach Hause. Tschüss.